ARD. Egal ob Alkohol, Medikamente oder illegale Drogen, der Konsum von Suchtmitteln nimmt zu. Die Gründe: Probleme in der Familie, psychische Krisen oder fehlende Perspektiven. Welche Auswege gibt es und wie können vor allem auch Angehörige am besten helfen? Darüber sprechen wir in einer neuen Podcast-Folge von Dienstags direkt. Diesen Podcast finden Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und das sind unsere Gäste.
Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Dr. Mike Spreer, er ist Leiter der Ambulanz für Abhängigkeitserkrankungen am Universitätsklinikum Dresden und er sagt, Sucht ist eine chronische Erkrankung und keine Frage von Willensstärke. Schönen guten Abend.
Guten Abend, freue mich hier zu sein.
Dr. Ann-Kathrin Stock ist bei uns. Sie ist Neuropsychologin am Uniklinikum Dresden und sie sagt, frühe Aufklärung, niederschwellige Angebote und digitale Tools wie Videosprechstunden oder Selbsttests, sie alle können Betroffenen helfen. Doch entscheidend ist, die Angebote müssen die Menschen erreichen. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend. Schön, dass ich hier sein darf.
Und Dr. Ursula Marschall, sie ist leitende Medizinerin von der Barmer Ersatzkasse. Frau Marschall, können Sie uns hören? Wir haben Sie zugeschaltet.
Ja, ich höre Sie. Wunderbar.
Okay. Hallo. Und Frau Marschall sagt, Krankenkassen sind mehr als Kostenträger. Wir informieren, stellen Transparenz des Versorgungsgeschehens her und unterstützen dabei, in Gesundheitsstrukturen zu entstigmatisieren. So. Herr Spreer, ich komme nochmal auf Ihren Satz zurück. Sucht ist eine chronische Erkrankung und keine Frage von Willensstärke. Das heißt also im Umkehrschluss, es kann jeden treffen?
Genau so ist das. Es kann jeden treffen, kann auch Sie treffen, könnte mich treffen, könnte die Kollegin, die hier sitzt, treffen. Natürlich gibt es Risikofaktoren, natürlich gibt es Voraussetzungen, die jeder Mensch mit sich bringt, was jeder erlebt und so weiter und so fort. Das kann die Genetik sein, ja, also Kinder von Alkoholabhängigen oder Menschen mit den erstgradig verwandten Alkoholabhängigen haben ein 4- bis 8-fach höheres Risiko, ebenfalls abhängig zu werden. Es kann die Erlebnisse in der Kindheit sein. Ja. Es kann das kulturelle Umfeld sein, die Peer Group, in der man groß wird, in der man sich befindet, die Arbeitsstelle. Und wenn diese Faktoren in einer ungünstigen Konstellation zueinander stehen, dann kann sich eine Abhängigkeit entwickeln.
Besteht da Einigkeit unter den Medizinern oder sagen Sie das als Facharzt nur, Frau Stock?
Also man muss sagen, es besteht Einigkeit, dass Sucht jeden treffen kann, auch wenn die Prädisposition unterschiedlich stark ausgeprägt sein kann. Das heißt, manche Menschen haben ein größeres Risiko zu erkranken als andere. Mhm. Aber was wir schon sehen, ist, dass es eben nicht, wie Sie schon sagten, ein reines Problem der Willensstärke ist, sondern eben eine Erkrankung ist, die mit vielen Facetten einhergeht, viele verschiedene Ursachen haben kann und dementsprechend auch nicht durch eine einzige Lösung behandelt werden kann, sondern auch einen multifaktoriellen Ansatz braucht.
Ich hatte vor dieser Sendung ein Vorgespräch mit dem Psychologen oder ja, Psychologe Till Rodrigos, der hat ein Buch geschrieben. Es fokussiert sich auch auf die Hilfestellung der Angehörigen, die am Ende geleistet werden kann, oder überhaupt auf die Situation der Angehörigen. Und der sagte, es gibt kein Gen, was man hat, wo man genetisch vorbelastet ist oder nicht.
Es gibt nicht das eine Gen, was eine Prädisposition schafft für eine spätere Abhängigkeitserkrankung. Ja. Es gibt aber...
Wird oft so verstanden.
Genau.
Also nur weil mein Vater vielleicht getrunken hat, habe ich das auch in mir oder so.
Nein, so ist es nicht. Also es gibt nicht das eine Gen, aber es gibt ungünstige Konstellationen einfach von verschiedenen genetischen Voraussetzungen, die dann begünstigen können, dass man abhängig wird.
Mhm. Frau Stock? Dazu kommt eben auch noch, dass zum Beispiel die Art, wie Gene abgelesen werden, sich verändern können. Das heißt, Menschen, die in der frühen Kindheit viele negative Erfahrungen machen, wie zum Beispiel Vernachlässigung oder auch Gewalt, haben oft ein größeres Risiko, eine Sucht später zu entwickeln. Und das korreliert auch ein Stück weit damit, wie die Gene abgelesen werden. Das heißt, manchmal ist es gar nicht die Genetik selber, sondern wie das Gen eben ausgedrückt wird.
Mhm. Ich bleibe gleich mal bei Ihnen. Welche konkreten Mechanismen im Gehirn lassen Menschen am Ende, sagen wir es mal so, abdriften, auch wenn sie wissen, dass der Konsum problematisch werden könnte?
Ja, also da kann man sowohl das Verhalten als auch das Gehirn betrachten. Was wir typischerweise sehen, ist, dass zum einen Menschen, die eine schlechte Impulskontrolle mitbringen, ein höheres Risiko haben, später eine Abhängigkeitserkrankung zu entwickeln. Das heißt also, wer schon in jungen Jahren schlecht sein eigenes Verhalten kontrollieren kann, hat ein größeres Risiko, das später eben auch nicht gut im Umgang mit Substanzen zu können. Und was wir auch sehen, ist, dass sich bei vielen Menschen, die eine Abhängigkeitserkrankung entwickeln, eine Art Ungleichgewicht einstellt zwischen Gewohnheiten und der Kontrolle darüber. Das heißt, gerade wenn ich eine starke Gewohnheit ausbilde, regelmäßig zu konsumieren oder auch mit einem gewissen Zweck konsumiere, also um etwas Bestimmtes zu erreichen, dann wird es mit zunehmender Dauer dieses Gewohnheitskonsums immer schwieriger, darüber eine Kontrolle zu erlangen oder wieder zu erlangen. Und dieses Ungleichgewicht zwischen Kontrolle und Gewohnheit sehen wir auch bei langjährigen Konsumenten oft in der Gestalt, dass gerade in frontalen Bereichen, also in vorderen Bereichen des Gehirns, es eben zu Schäden kommt, die die Aufrechterhaltung einer Abstinenz mit zunehmender Zeit schwieriger machen.
Das sind jetzt ganz viele Informationen auf einmal. Ich kretsche jetzt nochmal rein. Und zwar gibt es Erkenntnisse darüber, wie lange es bei einem Menschen dauert, bis derjenige sich selbst die Frage stellt, was mache ich hier eigentlich? Ist das nicht schon grenzwertig? Herr Dr. Spree.
Nee, man kann da keine Zeit nennen. Manche merken das sehr schnell, was ja wünschenswert ist. Und andere Patienten habe ich gesehen, da muss ich ehrlich sagen, die haben es nie gemerkt, bis zum Tod nicht gemerkt, dass eine Abhängigkeit bestand, beziehungsweise hatten eine solche Kritikminderung diesbezüglich, dass das solche gesundheitlichen Folgen hatte, dass dann der Tod eintrat, dass sie sozusagen an den Folgen von beispielsweise einer Alkoholabhängigkeit gestorben sind.
Ohne die Einsicht zu haben,
genau,
dass es daran lag.
Aha. Und auch das könnte man sagen, okay, da haben wir schlechte Behandlung gemacht oder beziehungsweise andere. Aber auch das ist nicht bewusst gesteuert. Auch die Patienten konnten nichts dafür, sage ich mal. Es ist eine Krankheit und wie Frau Stock schon sagte, die Zentren im Hirn, die für bewusste Entscheidungsprozesse sozusagen verantwortlich sind, die werden einfach ausgebremst durch den Substanzkonsum, während andere, die eher für automatische Abhandlungen verantwortlich sind, gestärkt werden.
Ein Beispiel vielleicht?
Ein Beispiel aus der, also wenn wir es jetzt wirklich in die Praxis übertragen. Es gibt Patienten, die waren eine Zeit lang, bleiben wir beim Alkohol, trocken. Und sitzen in der Bahn, steigen aus und merken Stunden später, oh, jetzt habe ich 3 Bier getrunken. Wie ist das denn passiert? Und kommen mit dieser Erfahrung dann vielleicht am nächsten Tag zu mir in die Sprechstunde und berichten das. Wirkt erstmal nicht zu glauben, aber das ist sozusagen die Übertragung von dem, was im Hirn passiert. Ja? Dass das automatisierte Prozesse sind, die aktiviert wurden und alles, was so Kontrolle, bewusste Entscheidungen mit sich bringt, gehemmt.
Was sind denn das für Substanzen, mit denen Sie am meisten zu tun haben, also beziehungsweise Ihre Patienten?
Bei uns in der Ambulanz beziehungsweise auch auf den Stationen geht es vor allem um Alkohol. Das ist einfach das, was am meisten konsumiert wird. Mhm. Wir haben einen Schwerpunkt für Methamphetamine, also Crystal Meth. Mhm. Und immer mehr wird der Konsum von Cannabis. Bei den Dresdner Suchtberatungsstellen die Beratungsanlässe bei den Dresdner Suchtberatungsstellen haben ergeben, dass die cannabisbezogenen Beratungen, die crystalbezogenen Beratungen in den Zahlen überholt haben. Das heißt, Cannabis wird trotz oder vielleicht auch gerade wegen der Legalisierung oder der Legalisierungsdebatte zum Thema, auch was die Beratungsanlässe betrifft und auch was die Vorstellungen in unserer Ambulanz betrifft.
Spüren Sie auch schon einen Anstieg im Gebrauch oder Verbrauch?
Der Anstieg hat tatsächlich schon vor der Teillegalisierung stattgefunden. Das ist so, dass tatsächlich die letzten 10, 15 Jahre sich gerade im jungen Alter, also so von 18 bis 25, der Konsum mehr als verdoppelt hat.
Mhm. Und da spielt ja mit Sicherheit auch.
Frau Dr. Marschall, genau.
Ja.
So ist das, wenn man zugeschaltet ist, ja.
Ich wollte gerade sagen, auch wenn Sie mich nicht sehen können. Na,
Sie machen das richtig, ja.
Habe ich da was zu sagen? Das, was wir sehen, also 2017 ist Cannabis für bestimmte Erkrankungen, und dazu muss ich sagen, ich bin in meinem ersten Leben bin ich Schmerztherapeutin. Ich bin Anästhesistin und Schmerztherapeutin. Also habe es auch da in der Schmerzambulanz häufig mit Medikamentenabhängigkeit zu tun gehabt. Aber kenne auch dieses Thema Cannabis zur Behandlung von ganz bestimmten Schmerzarten, Nervenschmerzen, wie zum Beispiel bei Multipler Sklerose. Und seit 2017 kann Cannabis auf Kassenrezept verordnet werden bei Schmerzpatienten beziehungsweise bei Patienten, die das für andere Erkrankungen benötigen. Und wir, und das ist so ein Teil meiner Aufgaben, weshalb ich sage, Krankenkassen können mehr als nur Kosten tragen. Wir haben beispielsweise die Abrechnungsdaten und wir haben als bundesweite Krankenkasse Abrechnungsdaten von ganz Deutschland. Wir sehen den Geschlechtsunterschied, Männer und Frauen konsumieren andere Suchtmittel.
Ja, erzählen Sie, wie ist es da verteilt?
Cannabis ist nicht das, was wir uns normalerweise vorstellen, Cannabis als Suchtmittel, besonders der Jugendlichen. Cannabis ist eher etwas, was Männer in fortgeschrittenem Alter, und da sage ich jetzt schon so ab 40, 50 überwiegend konsumieren. Und wir sehen, und das war so mein Hinweis, wir sehen einen deutlichen Anstieg, seitdem Cannabis also auf Rezept verordnet werden kann, sehen wir hier eine deutliche Erhöhung von unterschiedlichen, egal ob es Blüten sind, also Cannabisblüten oder ob es Fertigarzneimittel sind.
Sie haben
das ist nicht nur das Cannabis, was auf dem Markt so frei verkäuflich und verfügbar ist.
Herr Dr. Spree hat gerade den Kopf geschüttelt.
Ganz, ganz dezent habe ich den Kopf geschüttelt.
Schade, dass ich das jetzt nicht gesagt habe.
Ich wollte kurz ergänzen, dass das, was sozusagen wahrscheinlich von der Krankenkasse erhoben wird, die Daten sind von den Patienten, die in Behandlung kommen. Es dauert natürlich eine Zeit zwischen Beginn Konsum und Behandlung.
Ich hatte gerade gesagt, ich plane folgende Frage. Wie lange dauert es, bis ein Mensch, zum Beispiel, weil Sie es viel mit alkoholabhängigen Menschen zu tun haben, alkoholabhängig wird?
Ich antworte da meistens drauf 4 Jahre, 6 Monate und 9 Tage. Nein, das
weil
ist völlig
genau, sagen
genau,
können, ne?
Genau. Das ist völlig unterschiedlich. Es gibt Substanzen und Menschen, die, wenn sie diese Substanzen konsumieren, nach wenigen Anwendungen, nach wenigen Konsumereignissen Abhängigkeitsmerkmale entwickeln. Und es
wie
gibt,
ist es erstmal bei Alkohol zum Beispiel?
Ja, also auch das ist wirklich unterschiedlich. Es gibt Menschen, die trinken sehr viel, ohne schlussendlich auch nach Jahren noch die Abhängigkeitskriterien zu erfüllen. Und es gibt andere, die brauchen gar nicht viel, um eben diese Kriterien schon zu erfüllen.
Wie ist es jetzt, wenn wir jetzt vom Alkohol weggehen und sagen, was Sie gerade schon angedeutet haben, zum Beispiel auch illegale Drogen. Da gibt es ja auch, Substanzen, die sofort abhängig machen.
Ja, das sagt man so. Das kann vielleicht im Einzelfall mal passieren, bei bestimmten Opiaten oder dergleichen, wenn sie vielleicht IV konsumiert werden. Aber es gibt in der Tat
intravenös.
Genau. Ne? Aber es gibt in der Tat Substanzen, die machen innerhalb kürzester Zeit abhängig und führen dann dazu, dass man die Kontrolle sozusagen unter anderem verliert, was ja ein Kriterium ist.
Was sind das für welche?
Ja, da kann ich gerne nochmal
Frau Stock, ja, genau, was sind
einspringen.
Das für Substanzen?
Also man muss sagen, generell ist es so, eine Sucht definieren wir typischerweise so, dass sie dann besteht oder auch ein Abhängigkeitsproblem besteht, wenn Probleme aus dem Konsum erwachsen und dennoch weiter konsumiert wird. Also das heißt, ich bekomme zum Beispiel Probleme mit der Familie, mit dem Arbeitgeber, der Gesundheit und dennoch konsumiere ich weiter, also trotz negativer Konsequenzen. Und das ist allen Substanzen erst einmal grob gleich von der Art, wie wir das definieren. Und hinzu kommt, dass wir Substanzen unterscheiden können danach, wie stark sie das Belohnungszentrum im Gehirn ansteuern. Und typischerweise gehen wir davon aus, dass Substanzen, die zu besonders großen Ausschüttungen an Dopamin dort führen, im sogenannten Nucleus Accumbens, dass diese Substanzen schneller und stärker abhängig machen. Und dementsprechend ist eben Methamphetamin auch eine der Substanzen, die mit am stärksten abhängig macht, während Alkohol eher im mittleren bis oberen Feld liegt, aber zum Beispiel Substanzen wie Ecstasy, die primär eben auf ein anderes Botenstoffsystem gehen, nämlich zum Beispiel das serotonerge Botenstoffsystem, typischerweise nicht so schnell bei den Konsumenten eine Abhängigkeit erzeugen, wie das zum Beispiel bei Crystal Meth eben der Fall ist.
Und um uns da jetzt mal hinzuarbeiten, wo liegt denn die Grenze zwischen einem geselligen Genuss und der Abhängigkeit?
Man kann keine klare Grenze definieren. Die Grenze ist fließend sozusagen. Ein Kriterium, wie die Kollegin schon genannt hat, sind sozusagen die Probleme im gesundheitlichen, im sozialen Bereich, im psychischen Bereich.
Können Sie uns vielleicht mal ein paar Beispiele aus Ihrer Ambulanz
erzählen? Das typische Beispiel ist, dass das Wochenende zu Ungunsten der Arbeit bis zum Mittwoch verlängert wird, ja, wegen Kater, wegen Entzugszeichen von irgendwelchen Drogen. Das Typische ist, dass man zum Beispiel betrunken oder mit anderen Substanzen intoxikiert am Arbeitsplatz erwischt wird, dass die Partnerschaft wegen Folgen von Alkohol oder anderen Substanzen in Mitleidenschaft gerät, dass es Streit gibt mit dem Partner. Das wären zum Beispiel negative Einflüsse sozialer Natur. Es gibt körperliche Einschränkungen, Leberwerterhöhungen, Fettleber, Leberzirrhose. Methamphetamin macht ganz viele verschiedene oder setzt an ganz vielen verschiedenen Organsystemen an. Gehirn allen voran, Herz. Und es gibt als Folge von Substanzkonsum auch psychische Probleme. Also zum Beispiel, dass man depressiv wird nach dem Konsum.
Genau, ein weiteres Problem wäre zum Beispiel auch, dass Menschen, die Cannabis oder Methamphetamin konsumieren, in eine Psychose abgleiten können. Auch das kann eben schwerwiegende Folgen haben und nicht jeder findet da von alleine wieder heraus. Das heißt, auch da ist manchmal eine Behandlung nötig.
Darüber machen sich viele natürlich Gedanken, gerade bei dem Konsum von Cannabis. Also Eltern sorgen sich um ihre Kinder, weil wir auch die Angehörigen heute in den Fokus nehmen wollen. Sie kommen alleine, haben Sie gerade gesagt, aus diesen Psychosen auch nicht mehr raus. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo man sagt, woran erkenne ich das, dass hier Gefahr im Verzug ist?
Da gibt es verschiedene.
Ich selbst vielleicht, eine Selbsterkennung und die von außen.
Da gibt es verschiedene Symptome, an denen man das erkennen kann. Also es beginnt bei vielen oft nicht mit den klassischen Psychosesymptomen, dass man sofort Stimmen hört oder etwas sieht, was nicht vorhanden ist, sondern viele Leute fühlen sich erst einmal psychisch angespannt, nervös, unruhig, vielleicht auch depressiv und konsumieren dann unter Umständen weiter oder mehr, um diese Symptome abzustellen. Und über die Steigerung des Konsums verschlimmert es sich letztendlich dann, bis es dann letztendlich auch zu Wahrnehmungsproblemen kommt, die den Umgang mit anderen Menschen im Alltag sehr stark einschränken können und eben auch zu Selbst- oder Fremdgefährdungen führen können. Wobei wir da sagen müssen, die Selbstgefährdung ist häufiger als die Fremdgefährdung. Also das heißt, das Vorurteil, dass viele Menschen gefährlich werden in diesen Psychosen, stimmt so nicht. Sie gefährden zumeist vor allem sich selbst.
Und was passiert denn nochmal im Gehirn, gerade bei diesem beim Konsum von Cannabis?
Also Cannabis bindet ja an verschiedene Rezeptoren im Gehirn und hat dort unterschiedliche Effekte. Was wir typischerweise sehen, ist, dass es eben zu einer Veränderung der Konnektivität kommt, auch zwischen verschiedenen Hirnteilen. Und gerade auch eine erhöhte Konnektivität, also ein erhöhtes Verbinden von verschiedenen Hirnteilen, die miteinander sprechen, kann eben dazu führen, dass ich Dinge wahrnehme, die eigentlich gar nicht da sind, weil das erhöhte Grundrauschen oder die erhöhte Verbindung verschiedener Hirnteile, die so viel miteinander ja gar nicht sprechen sollten, vereinfacht gesagt, dazu führt, dass dann diese Phänomene entstehen.
Und wenn ich das spüre, bin ich dann abhängig?
Nein, das ist erst einmal ein negativer Effekt. Und man muss sagen, wenn wir eine Abhängigkeit definieren, machen wir das über eine Reihe von Diagnosekriterien, die wir abfragen. Und ein schädlicher Konsum muss mindestens 2 Kriterien beispielsweise erfüllen. Das heißt, wenn ich ausschließlich eine Psychose habe, was mit Sicherheit sehr unwahrscheinlich ist, aber wenn ich ausschließlich diese Psychose habe, erfülle ich erstmal ein Kriterium.
Was sind denn das für, können wir doch mal dabei bleiben bei diesem Fragekatalog. Es hören uns sicherlich auch Menschen zu, wenn es heißt, jeder Zehnte hat ein Suchtproblem, die sich vielleicht auch nicht ganz sicher sind, wie sie damit umzugehen haben. Was können Sie denen jetzt sagen? Was passiert dann, wenn Sie sich, Herr Dr. Spreer, um diese Patienten kümmern? Was ist das für ein Fragenkatalog? Vielleicht können wir den jetzt mal hier kurz abarbeiten.
Ja, also es gibt keinen spezifischen Fragekatalog. Ich führe in der Regel ein offenes Gespräch und anhand dieses Gesprächs kann ich dann meine Kriterien sozusagen bestimmen oder nicht bestimmen. Das liegt aber ganz einfach daran, dass wenn ich frage, haben Sie denn Ihren Konsum noch unter Kontrolle, der Mensch mit der Abhängigkeit antworten wird, natürlich, ich will da nur nicht aufhören zum Beispiel. Ja, ich habe alles unter Kontrolle, gar kein Problem. Und deswegen muss man etwas tiefer gehen, etwas drumherum fragen sozusagen. Aber wenn wir uns auf die Kriterien konzentrieren, dann ist das, eins davon ist Kontrollverlust. Das heißt, dass die Kontrolle über die Menge nicht mehr da ist, beziehungsweise auch der Beginn nicht mehr kontrolliert werden kann oder die Dauer. Beispiel, ich will heute nur 2 Bier trinken und 2 Stunden später waren es halt jetzt doch 7 und ich lande viel zu spät im Bett und komme zu spät zur Arbeit.
Ja, aber da spielen ja auch die gesellschaftlichen Umstände, in denen ich mich gerade befinde, spielen dann ja auch eine Rolle.
Genau. Ja? Frau Dr. Marschall, da wollte ich jetzt ganz gezielt darauf eingehen, gleich nachdem Herr Dr. Spreer fertig ist mit seinen Ausführungen, dann kommen wir jetzt dann auf diese soziokulturellen Sachen zu sprechen. 2 Minuten noch.
Genau, aber wenn ich absolute Kontrolle habe, dann ist die unabhängig von den gesellschaftlichen Einflüssen und so weiter und so fort. Ja. Das nächste ist die Toleranzentwicklung, das heißt, ich vertrage einfach mehr oder ich brauche mehr, um dieselbe Wirkung zu erreichen. Folgeschäden hatten wir schon genannt, psychischer, physischer, also körperlicher Natur, Leberwerterhöhungen und so weiter und so fort. Das sind Kriterien, ich will sie jetzt nicht alle aufzählen, die sozusagen im Rahmen des Gesprächs indirekt abgefragt werden und dann können wir eine Diagnose stellen. Ich bin aber gar kein Freund von Diagnosen. Ja. Ich bin Freund von Problemen, sage ich immer. Also jemand kommt zu mir mit einem Problem und wir versuchen, dieses Problem zu lösen. Es hilft wenig, wenn jemand mit einer Diagnose rausgeht. Also natürlich ist es für die Krankenkasse wichtig, ja. Aber das bringt am Ende dem Patienten selbst nicht viel, außer vielleicht Gewissheit, abhängig.
Ja, ja. Ich lag gar nicht so falsch mit meinem.
Genau. Aber durch die Veränderungen, auch die neurobiochemischen Veränderungen, die stattgefunden haben im Laufe einer Abhängigkeitserkrankung und der Verschlimmerung der Abhängigkeitserkrankung, passiert natürlich auch Folgendes, und zwar, dass die Patienten diesbezüglich kritikgemindert sind, beziehungsweise Gründe suchen, warum es denn nicht so ist, warum ich denn Unrecht habe, sozusagen, warum das denn alle einreden, aber es gar nicht so ist, dass die Kriterien alle erfüllt sind. Deswegen, wie ich sagte, arbeite ich lieber mit Problemen und nicht mit Diagnosen. Mhm. Ja, die Diagnose der Alkoholabhängigkeit kann ich behandeln, ja, da kann ich Therapien empfehlen, aber wenn ich mich auf die Probleme konzentriere, funktioniert es einfach besser, nach meiner Erfahrung. Andere Kollegen machen das sicher anders.
Sie hören MDR Sachsen mit Dienstags direkt. Heute unser Thema: die berauschte Gesellschaft. Kommen wir zu den Ursachen von Sucht, den Einfluss von Stress und Umweltfaktoren auf das Konsumverhalten. Und darüber spreche ich jetzt mit Dr. Ursula Marschall von der Barmer Krankenkasse. Frau Marschall, Sie haben es gerade schon angesprochen. Wie beeinflussen externe Faktoren wie Stress, soziale Unsicherheit oder negative Lebenserfahrungen dieses ganze System?
Ja, ich glaube, dass man sich wirklich davon lösen muss, dass das Suchtproblem, egal über welche Sucht wir reden, dass das immer nur etwas mit dem jeweiligen Menschen zu tun hat, mit all den Prädispositionen, also mit all den Faktoren, die jeder Mensch mit sich bringt, egal ob es die Genetik ist oder sein persönliches Verhalten. Aber ich denke, wir müssen uns alle kritisch hinterfragen, wie gehen wir beispielsweise damit um. Wir sind zusammen, wir feiern Geburtstag oder ein Jubiläum oder sonst wo und es gibt einen Umtrunk und es sagt jemand, nein, ich möchte jetzt nicht trinken. Das fängt von an, ich ziehe die Augenbraue hoch oder ich sage, Mensch, komm, einen kannst du doch mittrinken. Also ich glaube, wir haben auch in der Gesellschaft verschiedene Umgangsformen, wie wir jetzt nicht direkt mit Sucht, aber zumindest mit bestimmten Verhalten. Beim Alkohol ist das, glaube ich, immer am meisten in der Gesellschaft verankert. Aber wir haben eben schon über Cannabis gesprochen. Kokain ist sicherlich auch so ein Thema. Das findet immer mehr auch in unserer Gesellschaft statt. Wir wissen beispielsweise, dass wenn ich anfange, meine Leistung steigern zu wollen, also im Sinne von, ich muss im Job performen, ich möchte gerne so dieses Gefühl haben, ich möchte gut drauf sein, ich möchte richtig Power haben, ja, dann greife ich eher zu einem, entweder einem Amphetamin oder auch Kokain, weil da kann ich dieses Gefühl mit erzeugen. wenn ich das Gefühl habe, so, ich muss jetzt mal runterkommen, ich muss jetzt mich entspannen, dann greife ich eher zu Cannabis oder auch Alkohol, so der Rotwein, das Bierchen am Abend, hat ja genauso wie die Zigarette zum Kaffee, was ja auch ein Suchtmittel ist, ja, das verbinden wir auch immer mit ganz bestimmten Situationen.
Weil Sie gerade sagten, Stress und Leistungsdruck und Kokain, das war so ein bisher so ein Suchtmittel, was oder eine Droge, die ganz weit weg ist. Aber so wie Sie sprechen gerade, sind wir doch da näher rangekommen.
Ja, ich bin zwar total bei dem Kollegen, wir brauchen als Krankenkasse auch keine Diagnosen, aber Diagnosen sind einfach die Währung in Anführungszeichen in der Abrechnungssystematik innerhalb unseres Gesundheitssystems. Und das, was unsere Abrechnungsdaten eben zeigen, sind, dass wir Patientenwege, egal ob sie im Krankenhaus, in der Ambulanz, beim niedergelassenen Hausarzt oder beim Therapeuten behandelt werden, wir sehen das in den Abrechnungsdaten mit all den Limitationen, mit all den Grenzen, wo ich auch gerade als Medizinerin weiß, dass Abrechnungsdaten mit Sicherheit klinische Studien nicht ersetzen können. Aber das, was wir jetzt gerade gesehen haben, ist, dass sich der Kokainkonsum, ja, allein in den Abrechnungsdaten, und das sind Menschen, die dann Kontakt zum Gesundheitssystem hatten, egal ob bei der Suchtberatung, in der Suchtambulanz oder auch beim Hausarzt. Ne? Aber diese Patienten, die haben sich in den letzten 10 Jahren mehr als verdreifacht. Und das ist etwas, wo man sagen muss, wir müssen hier hingucken. Regionale Unterschiede sehen wir deutlich. Wir sehen deutliche Unterschiede in den Altersgruppen und auch in den Geschlechtern. Und
gibt es sowas wie eine Rangliste der Drogen, die jetzt verstärkt genommen werden?
Nein, dann müsste man eigentlich jedes Suchtmittel, was es gibt, müsste man dann mit einem gewissen Suchtpotenzial belegen und dann erst auswerten. Da beispielsweise, nur um Ihnen zu zeigen, dass auch Kassendaten, ja, wo die Limitationen sind. Beispielsweise wissen wir, dass Nikotinkonsum, haben wir Befragungsdaten und Ähnliches. Wenn Sie das mit Krankenkassendaten versuchen nachzuvollziehen, dann muss man feststellen, also in Deutschland raucht eigentlich kein Mensch mehr. Nein, in Deutschland rauchen weiterhin sehr viele Menschen, aber das sehen Sie in den Abrechnungsdaten nicht. Also weil es einfach nicht erlösrelevant ist und dementsprechend nicht kodiert wird. Da sind wir wieder bei den Diagnosen. Mhm. Aber wenn wir solche Daten haben, und da bin ich total, sind wir uns, glaube ich, auch medizinisch absolut einig. Es reicht nicht, wenn ich statistisch Abrechnungsdaten auswerte. Ich muss das medizinisch gemeinsam auch mit den Experten bewerten, um die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen.
Jetzt reden wir von den klassischen Drogen, also von Tabak und Alkohol bis hin zu Cannabis und Kokain. Gibt es aber über die Jahre immer neue Drogen. Zum Beispiel kann man die ganzen Mechanismen, die wir heute schon besprochen haben, kann man die auch automatisch übertragen auf zum Beispiel auch Social Media oder Glücksspiel, was den Vorgang im Gehirn anbelangt, Frau Stock?
Also man kann sagen, dass beides von uns unter Sucht eingruppiert wird. Das heißt, wenn man zwanghaft oder übermäßig ein bestimmtes Verhalten zeigt, sei es jetzt ein Konsumverhalten oder zum Beispiel auch der Konsum von Inhalten im Internet, das ist erst einmal alles eine Sucht, ein suchtähnliches Verhalten, was wir da sehen. Aber wir unterscheiden nochmal zwischen substanzgebundenen Abhängigkeiten und nicht substanzgebundenen, also verhaltensbasierten Abhängigkeiten. Und der gemeinsame Mechanismus ist, dass in beiden Fällen das Belohnungszentrum im Gehirn angeregt wird und über diese Belohnung letztendlich auch das Verhalten verstärkt wird, sodass man es wiederholen möchte. Aber bei Substanzen, die ich tatsächlich physisch zu mir nehme, also zum Beispiel bei Alkohol oder Kokain, da ist es ja so, dass im Gehirn noch mehr passiert, als dies bei normalen Verhaltenssüchten, wie zum Beispiel der Spielsucht, der Fall wäre.
Können Sie mir sagen, wie ich von der Instagram-App loskomme? Also ich ertappe mich immer wieder dabei und da gibt es die tollsten Tipps, die man da so bekommt. Pack sie auf die letzte Seite zum Beispiel oder mach mal Pause. Aber ich ertappe mich, ich möchte mich mal gar nicht auf die Stunden gucken, die ich am Handy verbringe, bin da auch kein gutes Vorbild, das weiß ich. Aber was raten Sie denn da Ihren Patienten, die da kommen und sagen, ich weiß nicht, Social Media süchtig.
Also das Problem, was wir dabei haben, ist, dass Handys eben einen sogenannten intermittierenden Verstärker darstellen. Ja. Das heißt, ich weiß nie genau, wann ich das nächste spaßige Video oder den nächsten interessanten Inhalt sehe. Und in sehr kurzer Taktung kann ich ja diese Inhalte durchscrollen. Und dadurch habe ich ein intermittierendes Verstärkungsmuster, was letztendlich dazu sehr löschungsresistent ist. Das heißt, selbst wenn ich einmal eine Zeit lang nur Inhalte präsentiert bekomme, die mich nicht interessieren, mache ich dennoch weiter, weil ich denke, irgendwann, und ich weiß ja nicht wann, könnte wieder etwas Neues, Spannendes kommen. Und so etwas ist tatsächlich sehr schwer zu verlernen. Vielen Menschen hilft tatsächlich vor allem eine komplette Pause von sozialen Medien oder dass man sich zum Beispiel Zeitfenster schafft, in denen man sich den Konsum erlaubt und dann wiederum zum Beispiel auf der Arbeit das Handy wegpackt oder ausschaltet. Also auch wenn das Handy schon im Sichtbereich liegt, kann das eine gewisse Affordanz haben. Also das heißt, man fühlt sich aufgefordert, immer wieder drauf zu schauen.
Also Sie wissen, was ich meine. Sie kennen das auch, ja?
Das kennen wir alle, glaube ich.
dann kommen wir mal aus dem privaten oder relativ privaten Bereich mal an den Arbeitsplatz. Frau Dr. Marschall, da hat die Barmer geforscht und herausgefunden, dass die Sucht am Arbeitsplatz sich auf einige Branchen konzentriert, zum Beispiel die Bau- und Gastronomiebranche. Die sind besonders betroffen. Warum? Wo liegen die Ursachen?
Auch da muss man immer wieder sagen, wir sehen hier Unterschiede. Wir sehen auch Unterschiede in den Branchen. Die sind über die Jahre verändern die sich durchaus. Aber die Gründe, warum, können Sie aus Krankenkassendaten nur bedingt ablesen. Hier muss man sicherlich sagen, spielt auch Gewohnheit wie. Wie hat man früher auf dem Bau gearbeitet? Da war es so, dass durchaus der Kasten Bier gehörte mit zu der Baustelle dazu. Ja? Mhm. Es wurden Richtfeste gefeiert, da gehörte der Alkohol dazu. Ich glaube, dass man da in der heutigen Zeit sicherlich sehr differenziert mit umgehen muss. Nur weil ich in einem Baugewerbe arbeite, heißt es nicht, dass ich Alkoholiker bin oder suchtgefährdet bin oder ähnliches. Um Gottes Willen.
Aber ist es nicht eher heute das Schmerzmittel, was früher der Alkohol war, vielleicht heute das Schmerzmittel, was man nimmt, weil einem gerade Rückenweh tut oder so?
Ja, aber auch das sage ich jetzt bewusst als Schmerztherapeutin. Da muss man sehr unterscheiden. Ja, gerade in der Schmerztherapie, wenn wir es mit Schmerzerkrankungen zu tun haben und gerade bei den chronischen Schmerzerkrankungen, ist das Suchtverhalten nicht, wenn ich regelmäßig die Medikamente einnehme, sondern das Suchtverhalten entsteht, wenn ich meine, es reicht eine Tablette und nicht jede Tablette eines nicht verschreibungspflichtigen Medikamentes macht mich nicht abhängig. Da gibt es andere Medikamente, und vor allen Dingen dann auch Medikamente, die nicht in diesem sogenannten Verzögerungsmechanismus. Wir haben Verzögerungsmedikamente, das erkennt man immer daran, dass die Medikamente ein Retard am Ende haben. Ja. Wenn ich einen Wirkstoff langsam und verzögert freigebe, reduziere ich damit das Abhängigkeitspotenzial. Ja. Also wir müssen hier wirklich sehr differenzieren, weil sonst scheren wir alle Betroffenen, Angehörigen, Familien, wir scheren alle über einen Kamm und das ist medizinisch sicherlich nicht sachgerecht und kommt auch den Nöten der Betroffenen, wird das einfach nicht gerecht.
Das wollen wir auch gar nicht tun, aber trotzdem stechen ja diese Branchen heraus. Ganz vorne mit dabei ist die Gastronomie. Ja. Und das leuchtet einem auch fast ein, denn nirgendwo hat man es so viel mit Drogen zu tun im Tagesgeschäft wie in der Gastro.
Und die Verfügbarkeit beispielsweise von Alkohol ist nirgendwo so gut wie in der Gastronomie. Ja, und dieses, man muss sich immer wieder überlegen, was macht beispielsweise der Alkohol mit uns, wenn wir ein Bierchen zusammen trinken? Ja, wir sind in geselliger Runde. Wir unterhalten uns, auch der Wirt am Tresen unterhält sich mit den Menschen, die ihm gegenüber sitzen. Ja, man kommt ins Gespräch und man trinkt ein Bier. Ja, die Herausforderung ist, dass gerade in der Gastronomie diese Gespräche jeden Abend wiederkommen. Das heißt, dieses Regelmäßige ist ja auch schon etwas, was einen Weg in die Abhängigkeit bahnt. Und das ist so etwas, das haben wir ja eben schon diskutiert, ja, wo ist noch die Gewohnheit und wo beginnt die Sucht? Und da sind die Grenzen häufig sicherlich fließend.
Können Sie das bestätigen, Herr Dr. Spreer, dass diese Branchen wirklich hochriskant sind, also was Suchtgefahr anbelangt in Ihrer täglichen Arbeit?
Ich kann das aus der täglichen Arbeit mehr als der Gastronomie, als aus dem Baugewerbe bestätigen, das auf jeden Fall. Aber nicht nur ich sage das, sondern das sagen auch wirklich die Daten, nicht nur in Deutschland, sondern meines Wissens auch internationale Daten sagen das. Und wie die Kollegin sagte, das hängt zum großen Teil, nicht nur, aber es hängt mit der Verfügbarkeit zusammen.
Und das heißt, man kommt im Grunde genommen wirklich richtig erst davon los, wenn man vielleicht die Branche wechselt und sagt, ich arbeite da nicht mehr?
Das ist dann eine Abwägungssache, aber für einige Patienten ist das der einzig mögliche Weg, aus der Abhängigkeit rauszukommen. Wobei, ich muss einhaken, das heißt jetzt nicht, dass jeder in der Gastronomiebranche seinen Job wechseln soll, aber wird auch protektiv sozusagen. Ja?
Ich stelle mir das gerade so vor, wenn man ein Problem hat und dann wirklich jeden Tag damit konfrontiert ist und jeden Tag diese leichte Verfügbarkeit auch spürt, dann ist es schon schwer vorstellbar, wie soll derjenige das in den Griff kriegen, wenn das immer so weitergeht. Das ist ja, wer war das? Frau Dr. Maschel, das waren Sie.
Hat gebimmelt. Ja.
Gibt es denn, wir haben das auch vorhin schon mal angesprochen, aber vielleicht können wir uns mal ganz kurz darauf konzentrieren, gibt es denn bestimmte Verhaltensmuster, die es bei Betroffenen gibt, die vielleicht nicht so typisch sind, wo man jetzt nicht denkt, der muss jetzt betrunken sein, damit ich erkenne, dass der ein Problem mit dem Alkohol hat, sondern andere Verhaltensmuster, wo Sie sagen, klarer Hinweis dafür, dass hier eine Sucht im Spiel ist.
Es gibt, ich nenne es mal Indizien, über die Abhängigkeitskriterien, die wir vorhin besprochen haben oder zum Teil besprochen haben, hinaus, beispielsweise, dass der Konsum verheimlicht wird, ja, dass man sein Alkohol, seine Drogen legal oder illegal versteckt, vor den Angehörigen versteckt, dass man sie bagatellisiert, herunterspielt, wenn man nach der Menge gefragt wird, die eher etwas niedriger berichtet, dass man aggressiv vielleicht reagiert, sich angegriffen fühlt, wenn man auf den Konsum angesprochen wird. Also das sind Indizien, die dafür sprechen können. Die sind natürlich noch kein Beweis sozusagen, aber das sind die typischen Verhaltensweisen, die ich bei meinen Patienten sehe.
Und Süchte am, ja, Frau Dr. Stock.
Also was ich da vielleicht noch ergänzen kann, also was man vielleicht, wenn man sich selber beobachtet, auch ein bisschen früher schon an sich feststellen kann, ist, wenn ich konsumiere, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Also zum Beispiel, wenn ich trinke, um entspannter zu sein oder mich auf Feiern amüsieren zu können. Wenn ich etwas konsumiere, um zum Beispiel keine Schmerzen auf der Arbeit zu haben. Wenn ich konsumiere, um meine Ängste oder Depressionen in den Griff zu bekommen. Also wenn ich anfange, instrumentell zu konsumieren, das heißt, die Substanz wird nicht mehr um des Genusses willen konsumiert, sondern um einen Zweck zu erfüllen, dann kann ich eben sehr schnell auch in den Bereich hereinrutschen, wo dieser Zweck immer wieder auftritt, ich immer wieder quasi gegenmedikamentiere, also das nennen wir auch Selbstmedikation, und dementsprechend dann eine Gewohnheit auch ausbildet, dass immer wenn Situation A auftaucht, ich dann Substanz B konsumiere, und spätestens da sollte man selbst aufpassen. Also das heißt, man kann sich zum Beispiel mal fragen, kann ich noch feiern gehen und kann ich auch Spaß haben, wenn ich weniger oder ausnahmsweise mal nichts trinke? Oder kann ich noch auf Arbeit funktionieren, ohne zum Beispiel Unmengen an Kaffee zu trinken? Auch das ist ja eigentlich ein Mittel.
Ja, also fällt es bei Ihnen auch schon unter Drogen?
Kann, wenn man es übermäßig konsumiert, auch zu einer Toleranzbildung führen und auch zu leichten Entzugssymptomen, wenn man eben sehr viel und sehr regelmäßig konsumiert. Aber der Entzug ist Gott sei Dank kurz.
Was trinken Sie, wenn ich fragen darf?
Auch Kaffee. Das ist nicht so. Aber wenn man merkt, es bringt nichts mehr und man braucht immer mehr, dann darf man auch mal ein paar Tage oder eine Woche Pause einlegen. Und dann ist man meistens richtig von den Socken, wie stark die erste Tasse Kaffee schon anschlägt.
Ja. Yeah.
Ja, da kann ich aus der Schmerztherapie ergänzen. Wir befragen unsere Patientinnen und Patienten immer, gerade die Kopfschmerzpatientinnen, was ja überwiegend Frauen sind, wir fragen immer ganz gezielt, wann die Kopfschmerzen auftauchen. Es gibt tatsächlich den Koffeinentzugskopfschmerz. Also wenn ich im Büro gewohnt bin, mehrere Tassen Kaffee am Tag zu trinken und wirklich viel Tassen Kaffee zu trinken und am Wochenende, Samstag, Sonntag, wenn ich nicht im Büro bin, trinke ich deutlich weniger, dann kann es sein, dass ich wirklich Kopfschmerzen bekomme, einfach vom Koffeinentzug. Also da kann sich jeder mal selber ein bisschen reflektieren und kann mal gucken, wann treten meine Kopfschmerzen auf. Wenn die nur am Wochenende auftreten, dann kann man mal an den Kaffee zumindest denken.
Mal abgesehen vom Kaffeekonsum, welche Branchen sind denn Ihrer Meinung nach, nicht aus Sicht der Krankenkasse, weil die wissen ja auch nicht alles, Ihrer Meinung nach hat Dr. Spreer noch betroffen von Süchten oder Drogen am Arbeitsplatz?
Ich schließe mich da ganz dem an, was die Kollegin gesagt hat. Also es ist vor allem die Gastronomie, ja, wenngleich das jetzt keinen so großen Unterschied macht, dass die Hälfte unserer Patienten in der Gastronomie arbeiten oder gearbeitet haben. Mhm. Aber so vom Gefühl ist es so, wie auch die Daten sozusagen sagen. Ja.
Hier ist dienstags direkt bei MDR Sachsen. Es geht um Suchtprobleme heute. Was bringt Menschen an ihre Grenzen und was hilft zum Beispiel beim Ausstieg? Darüber sprechen wir heute Abend und jetzt mit Stefan Wiegand aus der dienstags direkt Redaktion. Gibt's Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern, Stefan?
Fragen, Anregungen, Meinungen, alles gibt's. Beispielsweise per Mail hat uns ein Hörer geschrieben und meinte so, naja, wie wir auf der Homepage so dieses Suchtverhalten thematisieren und auch kritisch drüber nachdenken, bei der Tatsache, dass es Bierkönige, Weinprinzessinnen, Weinköniginnen gibt, sollte man doch drüber nachdenken, ob es nicht vielleicht gesellschaftlich auch anerkannt ist, dieses Konsumverhalten an den Tag zu legen, weil das dann auch positiv belegt ist. Man vergibt Preise und Titel, gerade mit Substanzen, die abhängig machen. Eine Meinung, aber es gibt auch noch einen Haufen Fragen. Beispielsweise, inwiefern lässt sich ein Suchtverhalten als eine krankhafte Form des Lernens verstehen? Frau Stock?
Da kann ich gerne mal ein bisschen was zu erzählen. Es ist ja eine Art des Belohnungslernens, was wir letztendlich fahren, wenn wir eine Sucht entwickeln. Das heißt, unser Verhalten, eine Substanz zu konsumieren, wird zu Beginn positiv verstärkt oder belohnt. Das heißt, ich trinke zum Beispiel Alkohol und merke, oh, ich habe einen schönen Abend gehabt, das hat sich angenehm angefühlt. Und dann tue ich das erneut und erneut habe ich wieder dieses positive Erlebnis. Und das heißt, ich bekomme eine Art Konditionierung auch, dass wenn ich trinke, sozusagen also ein gewisses Verhalten zeige, dann auch einen gewissen Outcome erreiche, also ein gewisses Ergebnis, ich fühle mich gut. Und im Rahmen dieses Lernprozesses lerne ich oft auch eine Reihe von Nebenbedingungen. Das heißt, ich trinke zum Beispiel eher in der Kneipe als im Bett. Oder ich trinke zum Beispiel eher mit Freunden als allein. Das heißt, es gibt irgendwann eine ganze Reihe von Kontextreizen, die assoziiert sind mit bestimmten Konsumverhaltensweisen. Und irgendwann bleibt vielleicht dann auch der positive Effekt der Substanz aus. Das heißt, ich habe schon so viel getrunken in meinem Leben, dass ich eine Toleranz entwickelt habe. Mir geht es eigentlich eher schlecht als gut. Ich trinke eigentlich nur noch, um den Entzug zu vermeiden, den körperlichen, oder um mich irgendwie funktional zu halten. Aber dennoch halte ich dieses Verhalten aufrecht, weil in Abwesenheit eines positiven Ergebnisses dennoch all diese Kontextreize mich auch immer wieder anschieben, diese Verhaltensweisen neu zu zeigen. Das heißt also, wie auch der Herr Dr. Spreer nochmal gesagt hat, ich gehe beispielsweise in die Kneipe und plötzlich ein paar Stunden später habe ich eine Menge Bier getrunken und weiß gar nicht, was passiert ist. Das heißt, viele Menschen müssen tatsächlich nicht nur eben lernen, das Verhalten nicht mehr zu zeigen, wenn sie beispielsweise eine Abstinenz wünschen, sondern sie müssen oft auch ihre Umwelt so gestalten, dass sie sich diesen ganzen Triggerreizen nicht mehr in großer hingeben. Zahl aussetzen. Und das kann im schlimmsten Fall natürlich auch bedeuten, dass man vielleicht seinen sozialen Zirkel wechseln muss, dass man bestimmte Situationen meiden muss oder zum Beispiel nicht mehr mit den Freunden ausgeht, obwohl man es gerne würde. Und das ist natürlich auch etwas, was, das kann der Herr Dr. Spreer mit Sicherheit bestätigen, in der Therapie auch eine große Hürde darstellen kann, weil diesen Verzicht zu üben um eben die Abstinenz aufrechtzuerhalten, kann sehr schwer sein. Und das ist eben ein Ergebnis dieses Lernprozesses, dass ich nicht nur lerne, ein gewisses Ergebnis zu erzielen, sondern irgendwann auch diese ganzen Triggerreize erworben habe.
Stefan?
Das Telefon ist bei uns auch so ein schönes Instrumentarium, um so Geschichten von Hörern zu erfahren. Und eine ganze Menge an Hörern haben uns so geschildert, so dass sie das erlebt haben, wie Arbeitskollegen, wie Familienmitglieder in so eine Abhängigkeit gekommen sind. Ziemlich häufig ging es dabei um Alkohol. Und dann waren alle total glücklich drüber. Ein Jahr abstinent, übern Berg, 2 Jahre abstinent. Und plötzlich kam so ein Rückfall. Und das nicht einmal, sondern mehrfach. Also die Frage, warum sind Rückfälle so ein häufiges Phänomen, selbst nach langen abstinenten Phasen?
Rückfälle gehören zur, wir haben am Anfang gesagt, chronischen Erkrankung der Sucht dazu. Das heißt, es wäre vermessen zu glauben, dass man, wenn man eine Zeit lang abstinent ist, wieder in die gewohnten Verhaltensweisen sozusagen gehen kann. Das liegt daran, wir hatten es eingangs beschrieben, dass neurobiologische Veränderungen im Hirn stattgefunden haben. Die sind ein bisschen reversibel, aber nicht vollständig. Und so kann es eben sein, das habe ich bei einigen Patienten schon gesehen, dass nach 10 Jahren alkoholfrei ein Bier getrunken wurde und innerhalb von 2 Wochen wieder die Menge von einer Flasche Spirituosen erreicht wurde. Das heißt aber nicht, dass die 10 Jahre vorher umsonst waren. Das heißt nicht, dass die Therapie umsonst war. Das ist das, was viele Patienten denken. Das bedeutet einfach, dass ich in Zukunft wieder aufpassen sollte, schauen, dass ich den Rückfall vielleicht schnell beende.
Und geht denn das? Das ist jetzt die Frage. Also wenn man sowas schon mal durch hat und dann kommt dieser Rückfall, geht das dann wirklich schneller mit dem Beenden? Habe ich das dann besser im Griff?
Es hängt von dem ab, was man sozusagen schon gelernt hat. Das sind also Statistiken. Natürlich, wenn ich ein paar Langzeittherapien in meinem Leben gemacht habe, wo ich Mechanismen gelernt habe und vielleicht hin und wieder nochmal nachgelesen habe in bestimmten Situationen, Weihnachten, Ostern, Kneipentour, schon war ohne Alkohol zu trinken, dann gelingt mir das statistisch gesehen besser, das wieder zu tun. Auch mit Rückfall. Aber das ist nicht gesagt. Es gibt auch Einzelfälle, die dann eben wieder eine längere Episode des gleichen Verhaltens zeigen. Und darum kümmern wir uns ja. Bitte.
Wie hoch ist die Quote?
Das hängt von der Substanz ab.
Ja, sagen Sie.
Und
nehmen wir Alkohol. Wie hoch ist die Rückfallquote?
Naja, ich sage mal, dass wir von über 2/3 Rückfällen sprechen nach einer Therapie. Im weiteren Lebensverlauf. Ja.
Das klingt nicht gut.
Ja, das klingt aber auch nicht schlecht. Das heißt ja, dass wir vielen Leuten helfen können. Und wenn man mit dem Ziel rangeht, ich muss ein Leben lang abstinent sein und wenn ich das nicht hinkriege, dann ist die Therapie gescheitert. Dann kann man nur enttäuscht werden. Wenn ich aber davon ausgehe, dass eine Abhängigkeit, eine chronische Erkrankung ist, die man zeitlebens hat und es sozusagen darum geht, die Lebensqualität zu verbessern, Schaden abzuwenden, indem ich Rückfallepisoden kurz halte, indem ich abstinente Phasen länger gestalte, dann bin ich nicht mehr so frustriert, wenn es doch mal zum kleinen Rückfall oder Ausrutscher kommt, was kein Freifahrtsschein sein soll.
Schaffen das die Patienten dann ohne fremde Hilfe?
Die meisten schaffen es tatsächlich nur mit fremder Hilfe. Wobei ich auch eine selektive Auswahl habe natürlich. Ne? Die kommen dann zu mir in die Ambulanz oder auf unsere Stationen und kriegen von uns die Hilfe. Ich sehe nicht die, die es ohne fremde Hilfe schaffen. Die Statistik sagt, die meisten brauchen fremde Hilfe.
Okay. Haben wir noch was? Sonst würde ich bei dem Thema gleich weitermachen.
Gibt noch ein total schönes Thema. Das hat mich auch übel fasziniert. Ich bin kein Arzt, aber trotzdem so eine Frage weiterzugeben. Thema Gerüche. Können Gerüche, Erinnerungen und Suchtdruck ähnlich stark auslösen wie etwa soziale Situationen oder Orte? Und lassen sich so olfaktorische Reize, also Gerüche, auch in der Therapie einsetzen?
Das ist in der Tat ein ganz spannendes Thema, weil Gerüche sehr schnell im Gehirn verarbeitet werden, und zwar auch in denjenigen Hirnregionen schnell verarbeitet werden, die mit Emotionen in Zusammenhang stehen. Das kennt vielleicht jeder von uns, wenn man einen Geruch aus der Kindheit wieder begegnet oder ein Gericht zum Beispiel riecht, was man früher gerne gegessen hat, dann hat man meistens eine sehr direkte Assoziation damit. Man hat eine Reihe von Erinnerungen, wie es geschmeckt hat, wie es sich angefühlt hat, wie man sich selbst gefühlt hat in der Situation. Das kommt alles sehr schnell wieder, weil eben das limbische System, also der Teil des Gehirns, der Emotionen verarbeitet, sehr stark mit dem Geruchszentrum verknüpft ist. Und diese Assoziationen sind sehr stark, und dementsprechend kann natürlich auch ein Geruch ein starker Trigger sein, weil gerade wenn ich zum Beispiel Emotionen auch verknüpfe mit dem Konsum, zum Beispiel ich habe konsumiert, wenn es mir schlecht ging oder wenn es mir besonders gut ging, und dann kann ich dieses Gefühl durch einen Geruch erzeugen, dann kann es natürlich auch sein, dass ich dann ein höheres Bedürfnis habe, wieder diesen Konsum auszuüben, eben weil es diese Assoziation nach wie vor gibt. Diese verschwindet nicht einfach, nur weil ich eine Weile lang nicht konsumiert habe. Das ist immer noch da.
Also man ist umgeben von Gefahren sozusagen.
Ja, ganz so arg würde ich es nicht sehen, aber ich denke, man muss sich dessen bewusst sein, dass es verschiedene Trigger gibt, und nicht alle nimmt man immer bewusst wahr. Man kann nicht immer sagen, woher kommt denn jetzt plötzlich zum Beispiel dieses Craving, also das Verlangen nach einer Substanz. Manchmal kann man es ganz klar benennen: ich habe mich mit meinem Partner oder meiner Partnerin gestritten, ich habe schlechte Laune, ich möchte schlechte Laune abstellen, also trinke ich 3 Bier. Das wäre so ein bewusster Trigger, aber es kann auch einfach sein, dass es mir körperlich auf eine Art anders geht und dass das dann zum Beispiel so eine Episode auslöst, und nicht immer bin ich mir dessen bewusst.
Herr Dr. Spreer, wir hatten ja auch gesagt, dass wir uns auch auf die Rolle der Angehörigen konzentrieren wollen und welchen Einfluss die auf Betroffene haben. Inwiefern können denn Angehörige Menschen, die ein Suchtproblem haben, eine Hilfe sein, oder können sie überhaupt eine Hilfe sein, weil sie vielleicht zu nah dran sind an der Person?
Angehörige können Hilfen sein, vor allem wenn es dann in die Therapie geht. Ja? Da ist Unterstützung notwendig, nicht notwendig, aber hilfreich zumindest. Während einer aktiven Konsumepisode, also wenn sozusagen alle Kriterien erfüllt sind und die Betroffene aktiv und viel konsumiert, können Angehörige wenig tun. Das ist leider so, und ich weiß, dass das für viele Angehörige schwierig ist zu hören und wirklich eine schwierige Situation darstellt. Was man tun kann als Angehöriger, ist, es offen und aktiv anzusprechen. Ich finde, das wird noch viel zu wenig getan. Ne? Nicht nur im Angehörigen, sondern auch im Arbeitsplatzkontext. Also wenn mein Kollege betrunken zur Arbeit kommt, dann ist es besser, wenn ich ihn anspreche und das nicht in irgendeiner Form toleriere, zum Beispiel bei Verhaltensänderungen, die mit dem Konsum einhergehen. Und für Angehörige empfiehlt es sich, das sozusagen aus der Ich-Perspektive anzusprechen, die eigenen Sorgen und Bedürfnisse klarzustellen, was kontraproduktiv ist. Bei jeder Abhängigkeitserkrankung sind der erhobene Zeigefinger, Repressionen, Belehrungen, die können ja das Gegenteil zum Teil erreichen.
Stellen Sie vor, Sie haben einen 18-jährigen Sohn, wo Sie wissen, der konsumiert Cannabis. Und Sie machen sich Sorgen als Mutter oder als Vater. Wie gehen Sie auf ihn zu? Was empfehlen Sie da?
Dann kann man sagen, dass man sich Sorgen macht. Ja, aus der Ich-Perspektive, die eigene Meinung, die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Gedanken sozusagen mitteilen. Was kontraproduktiv ist, sind Vorwürfe, Katastrophisierungen und so weiter und so fort. Die erreichen genau das Gegenteil unter Umständen. Und ansonsten würde ich einfach versuchen, ins Gespräch zu kommen, es immer wieder anzusprechen, offene Fragen zu stellen. Wie findest du das? Warum machst du das? In welchen Kontexten vielleicht? Wo soll es in 5 Jahren sein? Mhm. Das ist das, was man als Angehöriger tun kann. Aber insbesondere sollte man wissen, dass man nicht dafür verantwortlich ist und dass man ja das zwar ansprechen kann, aber ob sich der Betroffene dann Hilfe holt oder etwas verändern will, das liegt nicht in den Händen des Angehörigen.
Und trotzdem machen sich Eltern oder auch Kinder, wenn es die Eltern betrifft zum Beispiel, machen sich trotzdem Vorwürfe. Sind die dann komplett unberechtigt?
Ja, bei manchen Eltern vielleicht nicht. Nein. aber Nein, komm, man müsste auf den Einzelfall schauen, also komplett unberechtigt.
Haben Sie vielleicht mal ein Beispiel aus Ihrer Praxis?
Nun ja, es gibt Patienten, Patientinnen, wo das Elternhaus einfach so die Konstellation gegeben hat für die spätere Suchterkrankung. Da kam es zu Traumatisierungen, da kam es zu vielleicht sogar einer Unterstützung des Konsums. Also es gibt tatsächlich die Eltern, die denken, ich muss jetzt mal mit dem 12-Jährigen eine rauchen und mal ein Bier trinken, damit er weiß, wie das funktioniert. Auch das habe ich gesehen. Das ist natürlich kontraproduktiv und ja, in so einem Fall, ich mag das Wort Schuld nicht, aber in so einem Fall sind zumindest die Eltern mit dran beteiligt. Aber wir hatten eingangs über die genetischen, epigenetischen und anderen Einflussfaktoren, die Peer Group, gesprochen. Die hat sicher einen mindestens genauso großen Einfluss wie alles andere.
Also die Frage ist, ist denn ein Angehöriger überhaupt Ihrer Meinung nach in der Lage, einen Menschen, der ein Suchtproblem hat, zu einer Therapie zu bewegen?
Also da würde ich auch sagen, es kommt mit Sicherheit auch ein bisschen auf das Alter des betroffenen Menschen an. Also ich sitze ja auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und gerade bei Kindern und Jugendlichen haben die Eltern natürlich auch die Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass die Kinder eben gut aufwachsen können und zum Beispiel auch einen Entzug machen, auch gegen ihren Willen, wenn sie dann zum Beispiel eine schwere Abhängigkeit entwickelt haben. Aber bei einem erwachsenen Menschen, muss man sagen, sind die Einflussmöglichkeiten sehr gering. Also wenn wir einen so großen Einfluss auf andere hätten, wie wir uns das manchmal erhoffen, ich weiß gar nicht, ob die Welt dadurch ein besserer Ort wäre. Es ist tatsächlich so, unser Einfluss ist beschränkt. Wir können Hilfe anbieten, wir können ansprechen, was uns auffällt, um Anreize zu schaffen, darüber auch nachzudenken. Und was man Eltern auf jeden Fall raten kann, ist eigentlich den Grundstein früh, schon vor der Pubertät zu legen und ein Vertrauensverhältnis, wenn möglich, so zu schaffen, dass die Kinder tatsächlich der Meinung sind, ich kann mit all meinen Problemen, auch die Dinge, die vielleicht schlimm sind, zu meinen Eltern gehen, ohne dafür stark verurteilt oder zum Beispiel bestraft zu werden. Wenn man so eine Atmosphäre schaffen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass das Kind, wenn es eine Abhängigkeit entwickelt, diese auch gegenüber den Eltern zugeben und ansprechen kann und eben nicht aus Angst vor zum Beispiel Vorverurteilung oder vor Strafen dann das systematisch auch versteckt.
Herr Dr. Sprell, Sie hatten vorhin kurz angedeutet, dass viele Menschen auch Probleme haben. Also wenn es jetzt nicht um Angehörige geht, sondern nehmen wir mal an, ich merke, dass mein Kollege morgens mit einer Fahne an zur Arbeit kommt. Und das ist nicht montags nach der Party, sondern das ist auch am Mittwoch, am Donnerstag und auch am Freitag. Dass wir einem Unvermögen leiden, das anzusprechen. Ne? Wie mache ich das richtig? Spreche ich ihn an? Spreche ich ihn nicht an? Sage ich, das ist sein Problem? Der Deckmantel der Akzeptanz ist doch eigentlich auch ein Zeichen für die Unfähigkeit, das anzusprechen, oder?
Genau so sieht's aus. Da schließe ich mich absolut an. Es ist aber auch ein Zeichen für die nach wie vor bestehende Stigmatisierung, die in der Gesellschaft herrscht gegenüber Suchterkrankten, Abhängigkeitserkrankten. Ich spreche es nicht an, weil ich Angst habe vor der Reaktion. Und warum fällt vielleicht die Reaktion so aus? Weil die Betroffenen, von Abhängigkeit Betroffenen, mit Stigmatisierung konfrontiert sind. Ja, dann wird der Alki genannt oder
der säuft,
der Trinker, der Junkie, was auch immer, wird sich sozusagen der Mund zerrissen. Und es ist eine gewisse Doppelmoral im Vergleich zu, wir hatten es vorhin, Weinfest, Königin und was auch immer, oder eine Eröffnung eines großen, teuren Gebäudes mit Freibier zum Beispiel. Ja.
Das ist eine Frage der Kultur,
genau. Ja,
die sich diesbezüglich auch nicht geändert hat, ja. Oder? Muss man ja auch nicht. Ich glaube, dass ein Leben ohne Drogen ist auch langweilig.
Ja, aber das kann ja jeder sozusagen für sich selbst entscheiden.
Ja. Wir müssen vielleicht, um das auch mal in eine andere Richtung zu bringen, unser Gespräch, also es gab ja schon immer Drogen.
Ja.
Solange es Menschen gibt, gibt es Drogen. Die ändern sich im Laufe der Zeit und wir dürfen, glaube ich, nicht den Anspruch haben, das völlig aus der Welt zu schaffen, weil damit stranden wir von vornherein, oder?
Also ich denke, es ist unrealistisch davon auszugehen, dass alle Menschen sich an eine komplette Abstinenz halten. Wir sitzen vor dem Fernseher und essen Donuts, statt Sport zu treiben und uns gesund zu ernähren. Wir bleiben lange auf und gucken Videos auf dem Handy, statt ausreichend lange zu schlafen. Wir tun viele Dinge, weil sie unmittelbar belohnend sind und nicht unbedingt, weil sie kluge Verhaltensweisen langfristigerweise darstellen. Das heißt also, Menschen haben schon immer Substanzen konsumiert. Was man aber auch sagen muss, die Verfügbarkeit von Substanzen hat sich mit der Zeit geändert. Also wir gehen davon aus, dass früher zum Beispiel Bier in prähistorischen Gesellschaften eher gebraut wurde, zum Beispiel zu festlichen Anlässen oder zu bestimmten Gelegenheiten. Mhm. Oder dass es zum Beispiel den Konsum von psychedelischen Substanzen wie Pilzen eben in bestimmten Ritualen oder bestimmten Kontexten gab. Und heute ist es so, dass viele Menschen eben auch Substanzen besorgen und konsumieren, wenn sie allein sind. Das heißt, es fehlt das gesellschaftliche Regulativ und es fehlt auch der Kontext, der das Ganze von der Frequenz her begrenzen könnte. Und das macht es eben umso schwieriger, weil in diesem Moment sind die Konsumenten selbst dafür verantwortlich, wie oft und in welcher Menge sie konsumieren, weil die Gemeinschaft das nicht immer unbedingt in diesem Maß noch kontrolliert. Von daher muss man sagen, die Menschheit hat schon immer Substanzen konsumiert, aber die Art der Verfügbarkeit, die wir heutzutage haben, die ist schon etwas eskalativ.
Also ist es bedenklicher als früher? Kann man das so sagen?
Es ist eine andere Situation und dementsprechend stehen wir auch vor anderen Herausforderungen.
The Carpenters, Those Good Old Dreams. Hier ist MDR Sachsen mit Dienstags direkt und ich begrüße jetzt Sven Kreglau von der Beratungsstelle Blaues Kreuz Leipzig-Lodge. Sie bietet Unterstützung für Menschen, die von Sucht oder Mobbing betroffen sind, ebenso wie für ihre Angehörigen. Schönen guten Abend, Herr Kreglau.
Ja, schönen guten Abend.
Herr Kreglau, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Sie führen Workshops durch zum Thema Balance im Leben. Kannst du sie halten? Fragezeichen. Und waren zu diesem Thema an einem Gymnasium in Leipzig-Grünau zu Gast.
Genau, das ist richtig.
Wie wird dieser Workshop angenommen? Denn die Schülerinnen und Schüler am Gymnasium, die waren gerade mal in der 7. Klasse.
Ja, also bei uns ist, glaube ich, die Besonderheit, dass wir mit eigenen Lebensgeschichten reingehen. Ich bin selber betroffen von Sucht und habe 20 Jahre Krüsselerfahrung machen müssen. Das ist eigentlich aus dem Kontext gekommen, dass ich selber Mobbing erlebt habe. Und daraus ist eben eigentlich eine ganz klare Geschichte entstanden mit einer 20 Jahren Abhängigkeit. Bin jetzt selber 8 Jahre frei davon und möchte heute ein ganzes Stück weit auch was davon zurückgeben. Wirklich auch den Fokus darauf zu lenken, hey wow, da gibt es wirklich ein Problem, aber auch mit Mobbing und wie es eben auch Mobbing tatsächlich zur Sucht führen kann. Ja, das macht natürlich auch ein Stück weit die Tür auf und wenn man da mit eigenen Lebensgeschichten reingeht, mache ich meistens meine Kollegin, die eine ähnliche Geschichte hat und ja, da wird natürlich auch ein ganz anderes Verständnis natürlich aufgebaut und mit ganz, ganz vielen Fragen gespickt, wie ist es denn dazu gekommen und
was sind das für Fragen? Also hätte ich Sie jetzt auch gefragt, zum Beispiel, wie ist das da so weit gekommen, dass Sie abhängig geworden sind? Darf ich Sie das jetzt fragen?
Ja, klar, gerne, Entschuldigung, ich habe es schon so ein bisschen vorweg. Ja, ganz, ganz viele Fragen, auch gerade da bezüglich, wie ging es deinen Eltern damit, ja, auch gerade den Angehörigen, haben die dann nichts bemerkt und haben die dich denn gar nicht unterstützt und konntest du dann nicht zu deinen Eltern gehen oder gerade auch, was war denn in der Schule, warum haben denn der Schullehrer oder so, warum hat er dann nicht darauf reagiert, auch gerade meistens so ein Thema, ja, wann hast du denn gemerkt eigentlich, dass du abhängig bist? Ja, und das macht natürlich schon ein ganz Stück weit auch die Tür auf, um Verständnis dafür zu vermitteln, hey, wie entsteht denn Sucht, wann entsteht denn überhaupt Sucht, ja.
In Ihrer Arbeit in der Beratungsstelle kommen Sie sicherlich ja auch mit jüngeren Menschen zusammen, die auch schon süchtig sind. Wie alt sind denn die Jüngsten?
Also wir hatten jetzt letztens erst jemanden gehabt, der war 11 Jahre und schon cannabisabhängig, ja. Ja, natürlich auch sehr traurig, dass schon so zeitig losgeht und ja, dass da auch wirklich schon so eine massive Abhängigkeit entstanden ist.
Mhm. Und wie helfen Sie denn den Betroffenen?
Ja, das ist mal die Frage, also was möchte denn eigentlich der Betroffene, wo möchte er denn eigentlich hin? Denn eigentlich bestimmt er natürlich auch ein Stück weit den Weg, wo möchte ich denn eigentlich hin? Also was ist denn das Ziel? Ja? Mhm. Möchte ich einfach erstmal weniger konsumieren oder ist wirklich das Ziel, da jetzt wirklich nachhaltig auch einen Weg zu finden, da rauszukommen? Wir machen ganz viel Biografiearbeit und schauen mal zurück, hey, warum konsumierst du denn eigentlich? Was ist eigentlich der Grund dahinter? Warum musst du dich berauschen? Das ist ein Stück weit auch das, was wir das Credo, was wir verfolgen wollen. Ja.
Und mit welchen Antworten werden Sie denn da konfrontiert? Was sind denn das für Motivationen?
Ja, Also meistens ist tatsächlich ganz, ganz früh in der Kindheit schon irgendwo ein Mangel entstanden, ein Mangel an Liebe, nicht angenommen sein in der Kindheit von Mama und Papa. Mama und Papa waren nie da gewesen oder haben selber eine Suchterkrankung, wo schon ein ganz klarer Mangel entsteht. Ja. Mhm. Das ist meistens das, was so meistens auch spürbar ist und was wir da rausfinden können. Ja.
Wie reflektieren Sie denn heute Ihre eigene Zeit mit der Sucht, dass Sie anderen Menschen so gut helfen können? Haben Sie richtig abgeschlossen? Also weil wir vorhin von Herrn Spreer zum Beispiel erfahren haben, dass 2/3 der Menschen, die eine Therapie gemacht haben, durchaus auch einen Rückfall erleiden können.
Ja, also ich muss erst mal sagen, in meiner 20-jährigen Suchtkarriere gab es ganz, ganz viele Rückschläge. Ja. Mhm. Und ich habe sehr, sehr oft versucht, da wieder rauszukommen. Und irgendwie hat es nie funktioniert. Und leider musste ich dann ins Gefängnis gehen, weil ich eben viel Mist gemacht habe. Und da kam eigentlich tatsächlich erstmal die richtige Wende. Und ich habe mich hinterfragt, warum bist du eigentlich hier? Und da ist es mir bewusst geworden, eigentlich, was da dahinter steckt. Das war einfach nur dieses, ich wollte dazugehören. Mhm. Ja, ich wollte wahrgenommen werden, angenommen sein. Und ich habe mich dann ganz intensiv mit mir auseinandergesetzt und habe ja mal vorher wirklich meine Umwelt dafür verantwortlich gemacht, dass es mir so geht, wie es ist. Und ich habe dann an mir arbeiten können und habe gemerkt, hey, wow, das funktioniert so nicht, so geht Leben nicht. Du musst an dir selbst arbeiten und dann kommt auch Gutes auf dich zu. Ja.
Wie geht's Ihnen heute, wenn Sie mit diesem Abstand auf diese Zeit zurückschauen?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage tatsächlich, ja.
Erkennen Sie sich dann noch oder sagen Sie, wer war das eigentlich? War das wirklich ich?
Das stimmt, genau. Es ist eine sehr gute Frage tatsächlich. Ja, das ist die Frage, war das wirklich ich? Also es ist so viel passiert in den letzten Jahren. Es ist ein Bewusstseinswandel geschehen und ja, dahinter fragt man sich ganz, ganz oft. Und ich meine, ich trage ja die Geschichte oder meine Lebensgeschichte so oft vor, wo man immer wieder denkt, hey, wow, da ist richtig was passiert, ja.
Wir fokussieren uns heute Abend auch auf die Rolle der Angehörigen und wir haben gerade erfahren, dass Sie während der Sucht eigentlich gar nicht so entscheidend darauf einwirken können, erst wenn die Therapie beginnt. Wie war das bei Ihnen? Welche Rolle haben Ihre Angehörigen gespielt?
Meine Angehörigen, gerade meine Eltern, ja. Ja, also meine Angehörigen, meine Eltern, die waren, ich möchte einfach mal so sagen, so Helikoptereltern, ja. Mhm. Und dadurch ist es auch ein Stück weit entstanden, sind immer über mich drüber geflogen, wollten mir alles aus dem Weg räumen. Und das hat Vorteile und hat aber natürlich auch Nachteile, weil man dann unselbstständig wird. Aber darüber hinaus, in meinem Suchtverlauf, haben die immer zu mir gestanden. Und das ist natürlich was sehr, sehr Schönes. Auch die haben mich im Gefängnis wirklich alle 14 Tage besucht. Und das war eigentlich ein Stück weit auch mein einziger Halt und haben mich trotz alledessen nach dem Gefängnis auch sofort wieder aufgenommen, haben mir da erstmal einen geschützten Raum gegeben und ja, das ist wirklich mega, also muss ich ganz ehrlich sagen. Im Nachgang bin ich so dankbar, dass die ja doch ja ein Stück weit eine schützende Hand darüber hatten. Ja.
War das die Voraussetzung dafür, dass Ihr Weg jetzt so gerade verlaufen ist?
Auch, natürlich. Ja.
Was planen Sie denn also für Ihr Leben? Wollen Sie jetzt weiter in der Suchtberatungsstelle arbeiten oder haben Sie noch ganz andere Pläne? Weil das ist ja auch so ein bisschen eine Aufarbeitung des eigenen Lebens. Vielleicht hört das ja irgendwann auf, vielleicht sagen Sie ja, ich habe noch die und die Vorstellung.
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Genau, nee, das stimmt. Es wird voraussichtlich so weitergehen und ich möchte einfach auch noch mehr Wissen dazu. Ja, ich bin ja noch studierter Suchtberater und ich möchte einfach auch noch mehr und noch intensiver reingehen. Gerade das Thema Trauma interessiert mich immer mehr. Da möchte ich nochmal ein Studium draufladen, weil es einfach, ich möchte noch tiefer gehen, die Wurzeln zu erkunden. Hey, was steckt eigentlich dahinter? Ne?
Kann man so sagen, dass aus Ihrem Schicksal das eine Lebensaufgabe wird? Die Verarbeitung Ihres Schicksals, sagen wir mal so, wird zur Lebensaufgabe?
Ja, voll, auf jeden Fall, klar.
Darf ich fragen, wie alt Sie jetzt sind?
Ich bin 42.
Mhm. 42. Und da starten Sie sozusagen nochmal durch. Ne?
Genau.
Das Gefühl habe ich jetzt so, wenn ich Ihnen zuhöre. Wie finanzieren Sie sich eigentlich mit Ihrer Suchtberatungsstelle in Leipzig?
Also wir sind ein relativ freier Träger. Das ist das Problem auch ein Stück weit. Wir leben ja größtenteils von Spenden. Mein Arbeitsplatz wurde noch ein ganzes Stück durchs Jobcenter finanziert, so wie eine Eingliederungsmaßnahme, Wiederaufnahme. Und ja, das hört jetzt auch leider schon im Oktober auf. Und da gibt es jetzt gerade auch gar keine, vielleicht auch gar keine Förderung mehr. Und ja, ich bin gerade wirklich im Moment darauf angewiesen, dass da wirklich immer wieder Spenden kommen. Und ja, das ist leider auch gerade auch wirklich so die Situation. Ja.
Und wer Ihre Arbeit unterstützen möchte, der wendet sich einfach an die Beratungsstelle Blaues Kreuz Leipzig, ne?
Ja, oder eher ans Blaue Kreuz Leipzig. Und wer meine Arbeit unterstützen möchte, kann dann einfach auch im Verwendungszweck sein Kreglau eingeben. Dann kommt das natürlich alles zu meinem Lohn dazu und mein Lohn kann damit auch finanziert werden, ja.
Mhm. Ja. Ja, das Leben ist hart, ne? Das merken Sie ja immer wieder. Ich freue mich sehr, dass Sie so offen heute zu uns waren und uns Ihre Lebensgeschichte erzählt haben. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg im Umgang mit den Schülerinnen und Schülern, die Sie regelmäßig besuchen und in Ihrer Arbeit in den Workshops. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass das Studium klappt.
Ja, danke.
Und dass Sie darauf aufbauen können. Und danke für Ihren Anruf. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und alles
vielen,
Gute.
Vielen Dank. Danke ebenso. Ne? Tschüss.
Unser Thema heute, die berauschte Gesellschaft. Was bringt Menschen an ihre Grenzen und was hilft beim Ausstieg? Ausstieg ist ein gutes Thema. Wir haben noch nicht über Therapie gesprochen, Herr Dr. Spreer. Man sagt so einfach, der macht eine Therapie, wenn er bei Ihnen ist, also der Patient. Was macht er denn eigentlich, wenn er eine Therapie macht?
Ja, das ist ein weites Feld. Fangen wir an mit dem Krankenhaus.
Man sagt es immer so leicht dahin.
Ja, genau.
Ne?
So, es sagen auch Kollegen anderer Fachbereiche oder aus dem öffentlichen Dienst, der muss jetzt mal eine Therapie machen, ohne wirklich zu wissen, was denn dahinter steckt.
Genau.
Aber gehen wir erstmal ins Krankenhaus sozusagen. Es gibt die Möglichkeit im Krankenhaus allgemein, internistische Station, aber auch in der psychiatrischen Klinik einen erstmal körperlichen Entzug zu machen. Das ist wichtig bei bestimmten Medikamenten, beruhigenden Medikamenten, bei Alkohol. Und es ist wichtig, wenn die Abstinenzfähigkeit im ambulanten Bereich nicht gegeben ist. Also wenn ich es einfach nicht schaffe, einen Tag abstinent zu bleiben von gewissen Substanzen oder wenn lebensbedrohliche körperliche Entzugszeichen drohen, wie das beim Alkohol der Fall sein kann. Dann beginnt die Therapie im engeren Sinne mit einer körperlichen Entgiftung. Das sieht erstmal so aus, dass gewisse Entzugssymptome beim Alkohol ist das Zittern, Schwitzen, hoher Blutdruck, Unruhe, medikamentös abgefedert werden. Diese Behandlung der Entzugszeichen hat aber noch nichts mit der Therapie der zugrunde liegenden Suchterkrankung zu tun. Im Gegenteil, das ist auch nicht sinnvoll, immer wieder einfach nur eine Kurzzeitentgiftung zu machen, ohne überhaupt über die Abhängigkeit zu sprechen. An diese Therapie kann sich in der psychiatrischen Klinik eine 3- bis 4-wöchige Behandlung, im Einzelfall auch etwas länger, anschließen, von der Krankenkasse bezahlt, die Elemente beinhaltet, wie psychotherapeutische Elemente, Gruppenpsychotherapie, wo man wirklich über die Abhängigkeit spricht, über Strategien, das abhängige Verhalten in Zukunft zu vermeiden, beziehungsweise erstmal damit beginnt, eine gewisse Motivation zu entwickeln. Ich sage immer, Motivation ist nicht die Voraussetzung für eine Therapie. Natürlich muss jemand freiwillig ins Krankenhaus gehen in der Regel. Aber diejenigen, die haben noch nicht die endgültige Motivation jetzt für dauerhafte Abstinenz unter Umständen gefunden. Dafür ist auch diese Krankenhausbehandlung geeignet. Und im Anschluss an diese Behandlung im Krankenhaus gibt es die Möglichkeit einer Langzeittherapie. Das ist ambulant möglich, das ist aber auch stationär möglich, mehrere Monate, wo einfach noch eine intensivere Therapie, intensivere psychotherapeutische Gespräche, intensivere Auseinandersetzung mit dem, was dann danach passiert und wie ich die Abstinenz aufrechterhalten kann, geschieht. Und das sind die wenigsten, die tatsächlich erstmal überhaupt in Therapie kommen. Ja, das heißt, fachspezifische Kliniken sehen 10% aller Alkoholabhängigen. Ja, 90% gehen gar nicht in Therapie. Und in wirklich Reha-Einrichtungen, also die sogenannte Langzeittherapie, was auch die meisten mit Therapie tatsächlich meinen, kommen vielleicht 2-3% an der Betroffenen. Das ist das eine. Darüber hinaus gibt es Suchtberatungsstellen, die jetzt meistens kommunal finanziert werden, wo man hingehen kann, um sich einfach mal beraten zu lassen.
Wie sieht es denn im Allgemeinen aus? Wir haben jetzt gerade gehört von Herrn Kreglau, dass die Finanzierung nicht abgesichert ist, dass sie immer mehr von Spenden abhängig sind und durch die Einsparungen betroffen sind.
Ja, das ist ein Problem, womit wir in vielen Kommunen zu kämpfen haben. Dass sozusagen die, in Dresden ist es so, die Finanzierung der Suchtberatungs- und Behandlungsstellen reduziert wird und dadurch es auch zum Stellenabbau kommt. Ja, das ist nicht nur für die Suchtberatungsstellen ein Problem. Es ist in erster Linie für die Betroffenen ein Problem und es ist tatsächlich auch für uns als Krankenhaus ein Problem, weil wir natürlich gern für die Vermittler einer Langzeittherapie dann an die Suchtberatungsstelle vermitteln, beziehungsweise die Suchtberatungsstellen zur Entgiftung oder dreiwöchigen Behandlung die Patienten zu uns ins Krankenhaus schicken. Und aktuell gibt es Wartezeiten von 3 bis 6 Wochen, je nach Suchtberatungsstelle. Und das ist einfach zu lang aus meiner Sicht. Ja, das sieht so aus, als ob sich das in Zukunft mit weniger finanziellen Mitteln nur verlängern kann. Mhm. Kann man sich überlegen, was das in 5 Jahren, vielleicht in 10 Jahren für Folgen hat?
Sie haben uns vorhin, Frau Dr. Stock, erklärt, was im Gehirn passiert durch Sucht und durch Drogen. Ich kann es jetzt nicht nochmal wiedergeben, aber die Frage ist jetzt, weil wir gerade bei Therapie sind und Entzug und so, sind diese Veränderungen irreversibel oder kann man die bis zum gewissen Grad wieder umkehren?
Das kommt sehr auf die Art der Veränderung an. Also es gibt manche Veränderungen, gerade wenn es zum Beispiel zum Verlust von Hirnsubstanz kommt, also wenn wirklich Nervenzellen absterben, im Erwachsenenalter kommt das nur sehr begrenzt wieder, muss man sagen. Also die Regenerationsfähigkeit ist da begrenzt. Aber neben dem Absterben von Nervenzellen, was zum Beispiel im Rahmen eines Korsakoff-Syndroms im großen Umfang geschehen kann, also das ist eine Folgeerkrankung, die durch Mangelernährung bei Alkoholsucht entsteht, gibt es auch eine Reihe von Veränderungen, die eher auf Rezeptorebene stattfinden. Weil mein Körper versucht typischerweise gegenzusteuern. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jeden Tag Alkohol trinken würde, dann würde ich an einen Punkt kommen, wo mein Körper merkt, da stimmt etwas in meiner Homöostase nicht mehr, also in dem Gleichgewicht verschiedener zum Beispiel Sollwerte, also wie hoch meine Körpertemperatur ist, wie meine Atemfrequenz ist, aber auch wie meine Botenstoffe im Gehirn sich organisieren. Und der Körper steuert gegen. Und das ist auch der Grund, warum wir eben eine Toleranz ausbilden. Das heißt, es gibt Menschen, die können dann mit 2-3 Promille noch Lastwagen fahren. Jemand, der ungeübter Trinker ist, der wäre da schon mehr oder weniger tot. Und wenn eben diese Toleranz dann nicht mehr auf den Suchtstoff trifft, zum Beispiel auf den Alkohol, dann kann es eben gefährlich werden, wie der Dr. Spreer schon sagte, und dann eben auch bis hin zum Krampfanfall oder zum Tod führen, wenn man das eben nicht qualifiziert entzieht, also in die Klinik geht. Und solche Veränderungen bilden sich oft mit der Zeit wieder zurück. Das heißt, die Toleranz geht zurück, das heißt, die Entzugssymptome gehen zurück. Aber was wir oft unterschätzen, ist, wie lange das dauert. Also ich habe zum Beispiel nicht nur mit Menschen gearbeitet, die eine Alkoholabhängigkeit haben, sondern auch mit Menschen, die eine Methamphetaminabhängigkeit haben, also die Crystal genommen haben über lange Jahre. Und was wir dort typischerweise sehen, und das haben auch Studien aus Amerika bestätigt, ist, dass zum Beispiel der Rückgang an dopaminergen Rezeptoren und auch der Rückgang in der Produktion von Dopamin eher 1,5 bis 2 Jahre braucht, bis sich das einigermaßen wieder erholt hat. Und das Problem ist, wer bei uns in Therapie geht, der hat mehrere Wochen, vielleicht auch ein paar Monate, in der er begleitet ist. Und danach sagen wir den Patienten mehr oder weniger, du bist jetzt austherapiert, versuch im Alltag wieder klarzukommen. Und das schaffen nicht alle, auch weil zum Beispiel so etwas wie Dopamin als Botenstoff nötig ist, um Motivation aufzubringen, um Aufmerksamkeit aufzubringen, um beispielsweise einen Arbeitsalltag durchzuhalten. Und das heißt, wir schicken unsere Patienten ein Stück weit auch in ein Loch, wo sie bereits Therapie erhalten haben, aber eigentlich noch nicht wieder voll funktional sind. Und diese Lücke zu überbrücken, ist schwierig und ich denke, da braucht es mindestens mehr Aufklärung, dass wir auch den Patienten sagen, es wird dir wahrscheinlich länger als du denkst schlecht gehen. Das heißt nicht, dass es dir immer so gehen wird, aber dass du durch dieses Tal so gesehen erst einmal durch musst. Und diese Information, wenn sie nicht vermittelt wird, erhöht natürlich auch die Rückfallquote, weil die Patienten dann denken, ich bin austherapiert, es geht mir immer noch nicht gut und ich weiß eine Lösung, ich fange wieder an.
Was ist mit kaltem Entzug?
Also das kommt sehr darauf an, was man entzieht. Man muss sagen, also Alkohol.
Wir müssen vielleicht nochmal erklären, kalter Entzug heißt von heute auf morgen.
Ja, also das ist lebensgefährlich bei Alkohol. Davon müssen wir ganz strikt abraten. Also andere Substanzen sind nicht so gefährlich im Entzug, aber Alkohol gehört in die Klinik.
Wir sind jetzt am Ende der Sendung und es ist ein sehr ernstes Thema. Trotzdem möchte ich gerne eine letzte Frage stellen, die vielleicht nicht ganz so ernst gemeint ist, aber Sie wissen es bestimmt, wenn ich jetzt loslege. Wieso werden aus ehemaligen Rauchern oder Trinkern oft militante Mitmenschen? Wissen Sie, was ich meine, Herr Dr. Speer?
Ja, ja. Ich hab tatsächlich eine Ahnung, was Sie meinen. Das lässt sich wissenschaftlich wahrscheinlich schwierig beantworten. Ja. Ich kenne aber solche Leute auch. Und ich
die
könnte
sind anstrengend,
mir,
oder?
Ja, ich könnte mir, das liegt aber daran, dass eine gewisse Übergriffigkeit immer anstrengend oder von vielen von mir insbesondere wahrgenommen wird.
Ja.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass es sozusagen ein Mechanismus ist, um damit umzugehen.
Klar zu gehen,
um
klar
mit
zu kommen.
Dem, was man selbst so erlebt hat, wie man selbst gehandelt hat, ein Weg ist, damit umzugehen. Wenn ich nicht so militant dagegen bin, dann
werde ich wieder schwach.
Vielleicht das Rückfallrisiko höher.
Ja. Ja. Aber das fällt mir öfter auf, also Menschen, die früher gerne mal oder auch viel geraucht haben und dann plötzlich aufgehört haben, die werden dann zu regelrechten Hassern. Die sagen, um Gottes Willen und geh mir aus dem Weg. Und ich, da fehlt so diese Toleranz, ist dann nicht mehr da.
So ist es. Und es ist eine Art, also aus meiner Sicht, eine Art Vermeidungsstrategie. Ne? Wenn ich sage, der Raucher muss mir aus dem Weg gehen, wie kann man hier nur rauchen? Dann vielleicht nicht bewusst, aber so intuitiv eine Möglichkeit, dem zu entgehen.
Ja, es ist eine starke Abgrenzung gegenüber früherem Verhalten und bestärkt dann eben auch die neue Identität als zum Beispiel Nichtraucher. Das heißt, man kann sich sozusagen auch selbst darin unterstützen. Das ist gar nicht so sehr auf die Umwelt gerichtet, auch wenn diese das wahrnimmt.
Ja.
Man tut es eigentlich eher für sich selbst, dass man sich selbst darin bestärkt, dass es eine gute oder richtige Entscheidung ist, die man da getroffen hat.
Wunderbar. Ich danke Ihnen vielmals. Wir sprechen heute über Süchte und wie gefährlich die gesellschaftlich akzeptierte Normalisierung von Abhängigkeiten für die Betroffenen am Ende sein kann. Jetzt mit dem Psychotherapeuten und Buchautoren Till Roderigo. Schönen guten Abend.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Roderigo, woran erkennt man, dass jemand süchtig ist?
Ja, es ist eine ganz schwierige Frage. Also erstmal finde ich es wichtig, dass man lieber zu früh Zweifel äußert oder selbst drüber nachdenkt als zu spät. Bei Suchterkrankungen ist es nämlich so, dass im Schnitt bis zu 8 Jahren vergehen, bis eine Behandlung aufgenommen wird. Das muss man sich mal bei anderen Erkrankungen vorstellen. Also lieber einmal zu früh nachfragen als zu spät. Und dann ist das Bauchgefühl im Umfeld ein wichtiges Kriterium. Also wenn mir als Selbstbetroffenen meine Angehörige zurückmelden, hey, du trinkst aber ganz schön viel in letzter Zeit, dann ist das auf jeden Fall etwas, was ernst zu nehmen ist. Und dann gibt's auch immer noch mal so härtere Kriterien, ne? Also wenn der Konsum schon handfesten Schaden angerichtet hat zum Beispiel, wenn ich Abmahnungen bekommen habe, wenn es immer wieder Konflikte gibt, die mit dem Konsum im Zusammenhang stehen, solche Dinge. Und wenn die Trinkmenge oder die Konsummenge auch bei anderen Substanzen, wenn die steigt, das sind typische Warnsignale.
Sie fokussieren sich ja in Ihrem Buch an der Seite der Sucht auf die Angehörigen der Betroffenen. Sie haben gerade schon einige Hinweise gegeben. Welche Warnsignale aus Sicht der Angehörigen würden Sie besonders hervorheben?
Also wie Sie richtig gesagt haben, das Buch richtet sich ganz, ganz speziell eben auch an Angehörige und die haben oft super gute Antennen dafür. Wenn die das dann äußern, dann gibt es aber erstmal Konflikte oder die trauen sich nicht so richtig oder wollen der Person nicht zu nahe treten. Also wenn da so ein Grundgefühl da ist, von wegen das stimmt was nicht oder das stört mich, das ist doch viel geworden, das ist wichtig. Dann, das ist was man in der Praxis immer wieder hört, gibt es wilde Geschichten, wie jemand versucht, an Alkohol zum Beispiel zu kommen, wenn gerade keiner da ist. Und das sind jetzt auch nicht irgendwelche Leute, die schon ganz, ganz stark abhängig sind, sondern wenn man merkt, boah, ich habe jetzt Lust, was zu trinken, aber es ist gerade nichts zu Hause und dann laufe ich irgendwie 2 Kilometer bis zur nächsten Tankstelle, um mir doch noch was zu besorgen, abends um 10 oder so. Das sind Warnsignale. Und dann eben tatsächlich Dinge, die durch den Alkohol oder durch, ne, es geht ja auch um andere Substanzen, durch die Drogen passieren. Entweder weil ich unter dem Einfluss von Alkohol stehe oder aber weil die Nachwirkungen des Konsums meine Leistung zum Beispiel beeinträchtigen oder eben mich viel reizbarer machen, ich mich immer wieder streite, es zu Konflikten kommt. Das wären so Warnsignale, auf die ich sehr achten wollen würde.
Was ist denn mit den sogenannten Quartalstrinkern oder Gelegenheitskiffern? Sprechen Sie da auch schon von Sucht?
Ja, auf jeden Fall. Ne? Es ist ein Untertyp der Sucht. Man muss nicht jeden Tag trinken, um süchtig zu sein. Das ist sowieso ein weit verbreiteter Irrtum, dass es bei Sucht vor allem um Regelmäßigkeit und Menge geht. Natürlich trinken süchtige Menschen regelmäßiger und mehr als Nicht-Süchtige. Aber das ist letztlich nicht das entscheidende Kriterium, sondern das entscheidende Kriterium ist, wie stark ist die Kontrolle über den Konsum? Also wenn ich mir vornehme, nichts zu trinken oder nur wenig zu trinken, gelingt das oder gelingt das eben nicht? Werden andere Lebensbereiche vernachlässigt? Welche Konsequenzen hat der Konsum? Gibt es Entzug? Ne? Also welche körperlichen Phänomene treten schon auf? Entwickelt sich die sogenannte Toleranz? Also steigt die Trinkmenge? Und habe ich ein starkes Verlangen nach der Substanz? Das sind eigentlich die Kriterien, die entscheiden, ob es um Sucht geht oder nicht. Und das betrifft dann sogenannte Quartalstrinker, genauso wie jemanden, der jeden Tag trinkt oder nur am Wochenende.
Sprechen. Und Sie zeigen in Ihrem Buch ja auch, wie der Übergang von Genuss zu Gewohnheit und zur Notwendigkeit dann verläuft. Welche äußeren Umstände begünstigen denn diesen Prozess?
Ja, auch ich glaube, das ist eine Frage, die hat eine ganz große gesellschaftliche Dimension. Also Alkohol ist einfach das weit verbreitete Genussmittel bei uns, das ist ja auch schon seit Menschengedenken so, das ist kulturell akzeptiert, das hat ja irgendwo auch seine Berechtigung. Es gibt eben nichts, was genauso gut funktioniert wie Alkohol als Genussmittel. Ne? Also wenn jetzt irgendwelche Meditationstechniken genauso gut funktionieren würden wie Alkohol, um mal runterzukommen, dann wären eben 1,6 Millionen Menschen in Deutschland süchtig nach Meditation und nicht nach Alkohol. Also das hat schon viel mit einer grundsätzlichen gesellschaftlichen Akzeptanz zu tun. Und auch, dass es dann für immer mehr Menschen zu einer Notwendigkeit wird, glaube ich, hat schon eine gesellschaftliche Dimension. Ich denke schon, dass es da viel eben auch um so Vereinsamungstendenzen geht, dass Alkohol dann oder andere Drogen, das möchte ich immer wieder betonen, dann irgendwie eher Helfer in der Not sind, wenn niemand anderes da sind. Ich fühle mich überfordert, dann hilft mir ein Suchtmittel, mich zu regulieren, mich zu entspannen oder überhaupt erstmal abschalten zu können. Das sind schon Faktoren, die da eine Rolle spielen, meiner Meinung nach.
Wenn wir jetzt aber ganz ehrlich sind, dann muss man ja zugeben, dass es Süchte gibt, solange es Menschen gibt. Ne, die Drogen ändern sich, aber Süchte gab es auch schon immer. Machen wir uns mal nichts vor. Sind wir Menschen also auf Süchte irgendwie auch programmiert, die einen mehr, die anderen weniger?
Bei dem die einen mehr, die anderen weniger, da bin ich vorsichtig. Weil das so eine Einteilung vornimmt in die anderen können damit gut umgehen, die anderen nicht. Ich würde denken, dass das viel mehr an Lebensumständen liegt und einzelnen Entscheidungen, die man trifft. Aber ja, sicherlich, Sie haben völlig recht, Sucht gehört zu uns Menschen dazu, wie ja andere Erkrankungen letztlich auch. Und es wird nicht so sein, dass wir das komplett irgendwie wegbekommen oder loswerden. Aber gerade weil es Teil unseres menschlichen Daseins ist, ist es eben auch so wichtig, da hinzuschauen und nicht der Illusion aufzusitzen, dass es mich sowieso nicht betrifft, weil ich es eben im Griff habe. Denn es gehört zu uns Menschen dazu und wir sind alle mehr oder weniger anfällig dafür.
Gibt es nicht auch so ein regelrechtes Suchtgehen?
Das Suchtgehen gibt es nicht. Danke für die Frage. Das ist mir eine ganz wichtige Frage, denn häufig sitzen Menschen bei mir, die in der Familiengeschichte Alkoholabhängigkeit haben, ganz große Angst davor haben, dieses Gen in sich zu tragen und das dann auch weiterzutragen. Ja, wie alle anderen psychischen Erkrankungen auch, gibt es bestimmte genetische Komponenten, die wirken sich aber überhaupt nicht eins zu eins aus. Und Suchtverhalten wird dann eher, wenn es so eine familiäre Tradition gewissermaßen gibt, wird das eher über Lernen am Modell weitergegeben. Also ich lerne, wie meine Eltern mit Konflikten umgegangen sind, wie die Emotionen reguliert haben und dass das dann eben viel über Alkohol zum Beispiel passiert ist. Und das spielt eine viel größere Rolle als die Genetik.
Also kann man ja im Grunde genommen mehr dagegen tun, als man denkt?
Unbedingt. Man kann was dagegen tun und das ist auch so ein Irrglaube, dass Suchttherapie überhaupt nichts bringt. Und das betrifft auch ganz viele Behandlerinnen und Behandler, die sagen, naja gut, einmal süchtig, immer süchtig. Das ist nicht der Fall. Es ist schwierig. Es ist eine riesengroße Leistung, in die Abstinenz zu finden oder den Konsum zumindest zu reduzieren. Aber es ist auf jeden Fall möglich. Nach einer ambulanten Suchttherapie, also ist dann so eine Therapie in Suchtberatungsstellen, die so ungefähr vielleicht 2 Jahre dauert, sind bis zu 60% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch ein Jahr später noch abstinent. Und dann kann man sagen, ja gut, ein Jahr, was ist das schon? Aber ein Jahr wirklich Lebenszeit, Lebensqualität ist erstens verdammt viel. Und dann gibt es viele Studien, die zeigen, natürlich, mit der Zeit wird das weniger, aber es bleibt auch über lange Zeiträume substanziell. Also es ist möglich, es ist schwierig, es ist eine riesengroße Leistung, aber möglich ist es.
Und welchen Umgang mit Drogen, also ich sage jetzt mal mit den legalen Drogen zum Beispiel, also mit Alkohol oder mit Tabak oder auch mit Cannabis.
Ja.
Welchen Umgang empfehlen Sie denn als Psychotherapeut? Denn so ganz drumherum kommt man ja nicht im Leben.
Nein, so ganz drumherum kommt man nicht. Und wenn man nicht abhängig ist, dann will man ja vielleicht auch gar nicht so ganz drumherum kommen. Auch das gehört zur Suchttherapie dazu. Ich arbeite immer sehr gerne mit Suchtpatientinnen und Patienten, weil man da sehr ehrlich miteinander sein kann. Das kann ja auch was unheimlich Schönes sein. Und es geht gar nicht darum, dass die ganze Welt komplett darauf verzichten muss. Ich kann und möchte auch keine Regel aufstellen, wie häufig oder wie viel man konsumieren sollte. Wichtig finde ich den ehrlichen Blick auf den eigenen Konsum. Also ist es gut gewesen, habe ich einen schönen Abend gehabt und bin heute vielleicht ein bisschen verkatert? Oder ist es so, dass ich das eigentlich jedes Wochenende bin und dadurch die Zeiten meiner Familie, die ich eigentlich hätte, überhaupt nicht mehr wahrnehmen kann, dass meine Kinder nichts von mir haben? Ist es so, dass ich mit den Kollegen nettes Feierabendbier getrunken habe, oder hat das eigentlich nichts mit einem netten Feierabendbier zu tun, sondern ist so ein Ritual geworden, das ganz automatisch abläuft? Sich solche Fragen stellen zu können, braucht schon meines Erachtens eine gehörige Portion Mut, weil es eben auch was mit Schamgefühlen zu tun hat, mit Schuld vielleicht. Und sich das anschauen zu können, das finde ich wichtig und würde ich empfehlen.
Um die ganze Geschichte nochmal zusammenzufassen, denn Sie haben sich ja in Ihrem Buch auch auf das Verhältnis Angehörige-Betroffene fokussiert. Welchen Einfluss haben denn Angehörige am Ende auf Betroffene, die mit Drogen zu kämpfen haben? Oder haben Sie vielleicht gar keinen richtigen Einfluss, weil Sie einfach zu nah dran sind?
Ja und nein. Also die Frage, welchen Einfluss habe ich, und oder auch die Frage, was habe ich falsch gemacht, das ist eine ganz wichtige Frage für Angehörige. Oft habe ich auch erwachsene Kinder bei mir sitzen, die eben als Kinder von alkoholabhängigen Eltern aufgewachsen sind und sich Vorwürfe macht und jahrelang versucht haben, irgendwas zu tun. Die Grundregel ist, solange die Person konsumiert, kann man von außen so gut wie nichts machen. Man kann auf sich selbst achten, man kann zu seinen Gefühlen stehen, man kann zu seiner Wahrnehmung stehen und kann sagen, hey, das ist nicht in Ordnung, ich sehe das, es ist nicht okay. Man kann die Person aber nicht dazu bringen, von außen den Konsum zu ändern. Die Rolle des Umfeldes beginnt in der Abstinenz. Denn wenn eine Person es schafft, da wirklich hinzukommen und abstinent zu werden, eine Therapie zu machen, sich diesem Ganzen drumherum zu stellen, das dann zu sehen, diese Leistung anerkennen und würdigen zu können und auch noch nach Jahren, wenn es gut läuft, also nicht nur nach 3 Monaten, sondern vielleicht auch nach 3 Jahren, dass ich sagen kann, hey du, ich sehe das, was du da für eine Leistung erbringst. Da haben Angehörige, da sind die Gold wert, da können die wahnsinnig viel machen, aber im Konsum ist es mir ganz wichtig zu sagen, muss das von der Person selbst kommen. Und vor allem Kinder, vielleicht hören ja auch Kinder zu, haben überhaupt keine Chance, aber auch andere Angehörige haben weder eine wirkliche Möglichkeit noch die Aufgabe, da was dran zu ändern. Die Aufgabe der Angehörigen beginnt vor allem in der Abstinenz, wenn sie es wollen.
Sagt der Psychotherapeut und Buchautor Till Roderigo.
Danke, gerne.
Für viele gehören Alkohol oder auch das Rauchen einfach so zum Wohlfühlen dazu. Vorschriften möchten sich in solchen Dingen kaum jemand machen lassen. Der Übergang vom Genuss zur Sucht ist nicht zwangsläufig, verläuft bei Betroffenen aber schleichend und ist anfangs oft nicht zu erkennen. Und darüber sprechen wir jetzt bei Dienstags direkt mit Juliane Rudolph von der Suchtberatungsstelle Horizont. Schönen guten Abend, Frau Rudolph.
Ja, hallo, Frau Peschke.
Frau Rudolph, welche Menschen kommen zu Ihnen und mit welchen Anliegen?
Also unsere Suchtberatungsstelle berät und behandelt Menschen ab 18 Jahren, aber das liegt einfach daran, dass wir uns in Dresden ein bisschen aufgeteilt haben. Und wie Sie es gerade so schön gesagt haben, der überwiegende Teil kommt tatsächlich wegen eines Problems mit Alkohol. Danach kommen dann bei uns schon die sogenannten illegalen Substanzen, also Methamphetamin, Amphetamine und auch das Cannabis zähle ich jetzt nochmal mit dazu, Obwohl es ja eine Teillegalisierung gegeben hat. Aber Alkohol ist wirklich Problemfeld Nummer 1 seit vielen Jahren und ich glaube, es bleibt es auch noch.
Und wie können Sie denn helfen?
Also in der Beratungsstelle ist es so, dass erstmal alle Menschen kommen können, die in irgendeiner Form sich informieren möchten. Also es ist nicht so, dass jemand hier reinkommt und sagt, der will jetzt abstinent leben, also auf alle Suchtmittel verzichten. Aber es braucht natürlich so erstmal ein prinzipielles Interesse, sich auf ein Gespräch einzulassen. Wir nennen das Psychoedukation, also eine Informationsveranstaltung. Das läuft in einer Gruppe ab, also eine Präsentation, aber auch im Einzelgespräch, arbeiten mit den Strategien der motivierenden Gesprächsführung, um Menschen auf ihren problematischen Konsum aufmerksam zu machen. Dazu, aber Sie hatten das wirklich gerade sehr schön gesagt, muss ich aber auch ergänzen, dass Menschen, die die Beratungsstelle aufsuchen, in der Regel schon eine Abhängigkeitserkrankung haben. Also Menschen kommen sehr, sehr spät ins Hilfesystem.
Ja, das wollte ich Sie gerade fragen. Wie lange schleppen das die Menschen schon mit sich rum?
Also es gab vor Jahren mal eine Untersuchung dazu und ich habe mir so die Zahl gemerkt. Also im Schnitt sind das 7 Jahre, bis Menschen überhaupt das erste Mal in diesem Suchthilfesystem landen. Und dieses im Schnitt, ne, das ist bei dem einen eher, bei dem anderen später und das liegt, denke ich, ein ganzes Stück an dem gesellschaftlichen Umgang mit den Substanzen, vor allen Dingen Alkohol und sicherlich auch Nikotin. Mal gucken, wie es bei Cannabis sich jetzt auswirkt. Das ist ja relativ frisch, dass da vielleicht die Herangehensweise sich verändert mit dieser Teillegalisierung.
Merken Sie schon was? Durch diese Cannabis-Legalisierung ist die Menschheit süchtiger geworden, also noch süchtiger?
Wir können das noch gar nicht sagen, weil bei uns, wie gesagt, Menschen ja erst ankommen, wenn sie eine Abhängigkeitserkrankung haben. Ich rechne damit, dass das in den nächsten Jahren passieren wird. Wir haben eher so eine andere Reaktion darauf, die ich ganz spannend fand, dass Menschen, die bei uns sind, ob jetzt in Beratung oder in Therapie, große Sorge hatten vor dieser Teillegalisierung, weil sie gesagt haben, Mensch, wir sind jetzt abstinent, wir wollen unseren Weg weitergehen und wenn das jetzt quasi überall, und ich denke, dass die Hörerinnen und Hörer oder auch Sie bekommen das mit, jetzt ist wieder Frühling, viele Menschen draußen, also der Geruch ist ja sehr intensiv. Das heißt, es sind große Triggermomente für Menschen, die abstinent sind durch diese Teillegalisierung. Und wir hatten gerade heute früh im Gespräch mit dem Jugendamt, das war ganz spannend, dass da natürlich auch die Herangehensweise ein bisschen eine andere ist, dass auf einmal so nach dem Motto, na, ihr könnt mir ja gar nichts mehr sagen, Thema Kinderschutz, es ist ja jetzt legal, das, wenn ich als Elternteil Cannabis konsumiere, ne? Dass also da auch eine andere Haltung bei Eltern da ist.
Also wir fassen nochmal zusammen. Cannabis ist noch nicht das ganz große Problem, es ist nach wie vor Alkohol und sie begleiten Menschen auf dem Weg aus der Abhängigkeit.
Genau.
Dabei habe ich jetzt zum Beispiel so gelesen von einer traumasensiblen Beratung. Was bedeutet das?
Also wir haben uns jetzt seit einigen Jahren darauf spezialisiert, weil wir über Jahrzehnte quasi auch festgestellt haben, dass Menschen, die zu uns kommen, ja nicht ohne Grund konsumieren. Nicht, weil sie Langeweile haben, sondern wirklich als eine Art Selbstmedikation. Und dass im Suchtbereich sehr, sehr viele Menschen eine sogenannte Bindungstraumatisierung haben, also oft sehr schwerwiegende Erfahrungen schon im Kindesalter machen mussten im Bereich der Bindung. Zum Teil verbale oder körperliche Gewalt erfahren haben und haben uns darauf spezialisiert und gesagt, das braucht also auch im Suchtbereich eine gewisse Herangehensweise. Das fängt so bei ganz praktischen Dingen an, dass unsere Beratungsstelle recht schlicht ausgestaltet ist, also wenig Triggerpunkte gibt, die durch vollbehangene Wände etc. Wir versuchen auf Augenhöhe zu arbeiten, jeden Menschen erstmal so zu nehmen, wie er hierher kommt. Wir haben also Einzelgespräche. Und traumasensibel heißt eben auch genau darüber aufzuklären, was ist denn dieser gute Grund für meinen Konsum? Könnten möglicherweise diese Hintergründe, mit denen ich aufgewachsen bin, eine Rolle spielen bei der Entwicklung einer Abhängigkeitserkrankung?
Und welche Rolle spielt denn bei Ihnen, weil das wird ja auch oft gefragt und die Menschen sind ja oft genauso betroffen, die Angehörigen? Wie oft wenden sich zum Beispiel Eltern oder Angehörige an Sie und sagen, mein Mann, mein Freund, meine Frau, mein Kind ist wahrscheinlich süchtig?
Das ist also neben den Betroffenen ist das die zweite große Gruppe, die in Suchtberatungsstellen quasi Hilfe sucht. Und jetzt gerade haben wir wieder gemerkt, dass ein Zulauf ist von Angehörigen. Also das kommt regelmäßig vor auf jeden Fall. Und gerade wie Sie es gesagt haben, also das können Eltern sein, das können Geschwister sein, das können auch erwachsene Kinder sein von Menschen, die im Konsumieren. Und die versucht man natürlich dann auch zu unterstützen. Und was ist wirklich Hilfe? Was ist Co-Abhängigkeit? Wie können die wieder mehr auf sich achten? Weil wir schon erleben, dass Angehörige, / Bezugspersonen oft sehr, sehr, sehr belastet sind. Also die kommen oft so in Krisen, im Krisenmodus auch bei uns an.
Wo stoßen Sie denn mit Ihrer Arbeit an Ihre Grenzen?
Das ist eine schöne Frage. Also ganz aktuell tatsächlich, also finanzielle Gründe spielen da eine Rolle. Also wir in Dresden haben ja jetzt schon 2025 eine Kürzung. Also die Kapazitäten reichen nicht aus. Also wir haben jeden Monat Menschen, die hier Kontakt suchen, denen wir gar keinen Termin anbieten können. Also das ist so zwischen 40 und 70 Anfragen, die bei uns in unserer Beratungsstelle landen, wo wir sagen, wir haben aktuell keinen Termin, bitte im nächsten Monat wieder nachfragen. Also das ist so unsere größten Bauchschmerzen, die wir haben.
Und trotzdem, was hilft denn Menschen am allermeisten auf dem Weg zum Ausstieg? wo Sie sagen,
ist ich glaube, dass tatsächlich das Ansprechen, also wir versuchen das auch sehr so also in Veranstaltungen, die wir außerhalb unserer Beratungsstelle durchführen, mit so, also mit Multiplikatoren im weitesten Sinne, also die Gesellschaft zu sensibilisieren, Menschen anzusprechen, bei denen ein problematischer Konsum sichtbar wird, und der wird sichtbar. Wir gucken bloß oft weg. Und ich glaube, über dieses Ansprechen, über dieses, ich mache mir Sorgen um dich, ich habe eine Idee, wo du dich hinwenden kannst, das ist so dieser erste Schlüsselmoment, den Menschen haben. Und das hören wir auch, wenn die hierher kommen. Ne? Also meine erste Frage ist immer, wie sind sie denn zu uns gekommen? Wie sind sie auf uns aufmerksam geworden? Hat sie jemand empfohlen, vermittelt? Und ganz häufig kommt dann schon, dass eben es Hinweise gab vom Arbeitgeber, von Freunden, dass die Kinder gesagt haben zur älteren Frau, du darfst die Enkel nicht mehr sehen, weil du trinkst zu viel. Das wäre der erste Schlüsselmoment. Und dann ist, wir haben hier bei uns festgestellt, also wirklich sehr viel Offenheit, Transparenz, dieses auf Augenhöhe. Also es gibt einen guten Grund, warum die Person Substanzen konsumiert. Also wir verurteilen nicht, sondern versuchen gemeinsam Strategien zu entwickeln. Was hilft denn, weswegen lohnt sich es aufhören und wie kann ich denn auch zufrieden abstinent bleiben? Wir haben ein ganz gutes Netzwerk in Dresden. Wir vermitteln dann auch andere Angebote, Entgiftung, Therapie, nehmen die Leute zur Nachsorge wieder auf. Aber ich glaube, der erste Schritt erstmal, dass die sich hier sicher fühlen können. Wir haben Schweigepflicht, das ist noch ganz wichtig. Also alles, was hier besprochen wird, bleibt hier, wie man es beim Hausarzt auch kennt. Das ist für viele Menschen wirklich essentiell, dass das nie nach draußen gerät, weil das so schambesetzt ist, dieses Suchtthema.
Frau Rudolph, das ist jetzt die Gelegenheit. Welche Botschaft möchten oder würden Sie denn gerne Menschen mitgeben, die sich vielleicht selbst gerade in einer kritischen Situation befinden oder die sich auch Sorgen um jemanden anderen machen?
Also die wichtigste Botschaft für mich ist es, dass es ganz, ganz wichtig wäre, Hilfe anzunehmen, sich Unterstützung zu holen. Das können Fachstellen wie wir sein, aber gerade für Angehörige, sprechen Sie darüber, suchen Sie sich Verbündete, weil oft wirklich dieses, ich bin damit allein, ziehe eine Mauer hoch, das Thema noch verschlimmert. Und ansonsten glaube ich, dass viele Menschen haben so viel Kraft in sich und haben schon viele Dinge bewältigt. Ich glaube, es braucht manchmal bloß so eine andere Perspektive und eben dieses, wir coachen ein bisschen durchs Hilfesystem und versuchen aber so diese Fähigkeiten, die Menschen haben, auch wieder hochzuholen und zu stärken, zu stabilisieren. Und damit ist ganz, ganz viel möglich.
Juliane Rudolph war das von der Suchtberatungsstelle Horizont aus Leipzig bei Dienstags direkt. Hier ist MDR Sachsen. Ich danke Ihnen vielmals, Frau Rudolph, und alles Gute für Sie.
Ja, vielen Dank Ihnen auch.
Ciao.
Ciao.
So, und das war's für heute. Die nächste Dienstags direkt Podcast-Folge in einer Woche. Oder Sie hören halt in der Zwischenzeit auch mal was anderes, was Neues. Wie wäre es zum Beispiel mit dem sächsischen Kulturpodcast Aufgefallen oder auch Elefant, Tiger und Co. gibt es auch als Podcast von MDR Sachsen überall, wo es Podcasts gibt und auch am besten zu hören in der App der ARD Audiothek. Also machen Sie es gut und bis dahin eine schöne Zeit.